Stock. Erdgeschoss.
Herzlich willkommen zum IT-Keller 48 ist es, glaube ich. Und heute darf ich begrüßen Bernhard.
Hallo.
Servus. Uli.
Hallo.
Und meiner einer wieder mal. Ich mache mir auch gleich ein Bier auf. So. Ja, es ist fast 20 Uhr.
Plus minus ein bisschen. Sine contemporis oder wie war das?
Also es passt. Können genau. Wir gleich über das Geräusch reden?
Willst du?
Schon.
Ja, aber das haben wir eh schon. Echt? Warst du da nie dabei?
Ich habe das total verpasst.
Okay. Der Uli hält gerade mein...
Wie heißen die?
Gemini
bei Planet Computers.
Planet Computer Gemini.
Das ist ja quasi
Nokia
Community.
Nokia Community.
Genau.
Auf Debian.
Genau. Und ich habe ihn heute nur mal mitgenommen.
Hast du ihn schon mal da gehabt?
Ja, aber das kann sein, dass du da gar nicht dabei warst.
Aber da ist ein silberner Knopf drauf. Darf ich den drücken?
Den darfst du drücken, ja. Aber der wird nicht viel bringen. Drück lieber auf die Escape-Taste lang.
Aha, es hat vibriert.
Mhm.
Ui, und da ist ein Pinguin.
Ja, da ist ein Pinguin. Und jetzt sind wir alle gespannt, was er jetzt bootet, weil... Das ist immer noch ein bisschen schwindlig, meiner Meinung nach.
Was ich sehr cool finde an dem Ding, also das muss man sich so vorstellen, das ist ein ziemlich großes Smartphone, das man halt einfach aufklappen kann und dann klappt eine wirklich echt wertige Tastatur daraus. Mhm. Da kann sich Apple mal was abschauen. Also es erinnert mich irgendwie an so Lenovo-Tastatur.
IBM-Tastatur
ohne roten Knubbel in der Mitte.
Genau, ja.
Wir brauchen einen Security-Code.
Ja.
0000.
Genau. Null. So. Jetzt auch noch den.
Und ich habe schon geglaubt, das Display ist total billig, aber es ist eine Folie, die da drauf pickt. Zum Schutz, oder?
Es ist noch eine Folie drauf. Ja. Also ich habe ihn eigentlich noch gar nicht ganz ausgepackt.
Oha.
Aber was du da jetzt siehst,
ja?
Kennst du das?
Das ist Aurora.
Ja, das ist nur der Hintergrund.
Aurora? Nee, aber das sagt meistens recht viel aus. Und das ist ein Android.
Nein.
Schaut's aus wie ein Android? Ich hoffe nicht.
Bisschen. Was ist das?
Selfish OS.
Selfish ist das, okay. Mhm. Naja, Selfish schaut ein bisschen aus wie ein Android, oder?
Ich finde gar nicht.
Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Aber, naja. Selfish, cool.
Ja. Ich habe mich da jetzt echt ein bisschen herumgespielt. Und es gibt halt für den Pocket, wie heißt das Ding eigentlich genau? Pocket PC, Gemini, irgendwie so ähnlich. Mhm. Oder Gemini.
Gemini.
Gibt es halt eine Selfish OS Version, mhm. die man sich gratis runterladen kann, nach Registrierung. Das ganze Ding ist nämlich mittlerweile, also ich weiß gar nicht, ob Selfish irgendwann einmal Open Source war.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Ich glaube nämlich auch nicht.
Das ist die Yolla, oder?
Genau, das ist eigentlich diese Yolla-Geschichte. Wurde dann von irgendeiner Firma übernommen, keine Ahnung was. Und man liest halt immer wieder gern, und da hat sich jetzt dann noch eine russische Firma beteiligt und ist das wirklich so leibernd und keine Ahnung was.
Ja, es gibt da so die Angst vor Backdoors durchs FSB oder irgendwas in die Richtung. Ja. Aber die ist, es ist eine finnische Firma. Finnen und Russen sind nicht das Gleiche, also ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich weiß es nicht. Das Interessante ist, wenn man halt Android oder iOS gewohnt ist, ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber in Wahrheit ist es halt, ich habe sofort eine Shell dabei und so lustige Geschichten. Also eigentlich habe ich ein Linux drauf. Mhm. Sage jetzt mal so.
Wie ist eigentlich, weißt du das genau, die Historie von Selfish OS?
Keine Ahnung.
Das ist ja irgendwie aus Nokia herauskommen oder sowas,
genau,
wenn ich es recht erinnere,
genau,
oder?
Genau, eben.
Dieses, wo ist das Kassen? WebOS oder was war das? Oder na, wie ist das Kassen?
Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Ich bringe sicher nur Namen durcheinander.
Das sind 90er Knowledge.
Genau.
Drauf geschießen.
Das Lustige ist, ich finde, sie haben sich ein bisschen UI-technisch was gedacht.
Ja.
Ob man das jetzt gut findet oder nicht, weiß ich nicht. Es ist sehr viel mit Swipen. Also du kannst von oben was runterziehen, von links nach rechts, von unten rauf, keine Ahnung was. Und dann passieren immer wieder Sachen. Zum Beispiel weitere Menüs kommen sehr oft. Wenn du von oben runterziehst, kannst du dann auf einmal irgendwo einen neuen, im Alarm zum Beispiel, einen neuen Alarmeintrag machen. Mhm. Ja. Das muss man halt wissen. Aber es ist gar nicht so unpraktisch.
Also ich schaffe es gerade nicht, eine Internetseite aufzumachen.
Ja, das kann sein. Vielleicht hat es auch gerade kein Internet.
Na, ich glaube schon.
Glaubst du schon?
Vorher habe ich schon gesehen, du hast da irgendwo den ORF drinnen gehabt oder so irgendwas. Du suchst den Browser, oder?
Ja, die Tastatur ist Weltklasse. Na, warte, jetzt ladet er was?
Ach, schon. Na, schau.
Na, geht doch.
Ah. Es schaut aus wie ein viel zu heiß gewaschener Laptop. Voll. Und zwar wie ein ThinkPad, wenn man es also genau nimmt, aufgrund der Tastatur, wenn man von vorne drauf schaut. Also wenn man, sprich, auf die Benutzerseite drauf schaut.
Ja, also prinzipiell, ich mag das Ding sehr. Ne? Also diesen Gemini von Pocket PC. Das einzige Problem ist, mir geht eine Tastaturbeleuchtung ab.
Ja, das stimmt.
Also da irgendwie jetzt am Abend im Bett irgendwas herumtippen, ist quasi eine Unmöglichkeit. Aber sonst, die Tastatur ist echt okay.
Die ist wirklich gut.
Ja. Ja, es hat Wi-Fi, es hat 4G, da ist jetzt ein 128 Gig SD-Karten drinnen. Also man kann damit schon arbeiten.
Aber selbst in dem Licht, und wir haben da...
Ist es schwierig, oder?
Gar kein so schlechtes Licht, ist es echt schwierig. Ja. Ja. Weil selbst die Tastenlabels nicht jetzt so strahlend.
Ja. Du hast gesagt, vorher, das ist ein Shell drauf. Was für Shell ist das? Ist es ein Bash?
Ich glaube, es ist eine Bash. Oder vielleicht ist es auch nur irgendeine komische PC-Box oder sowas.
Aha, okay.
Aber man kann sofort irgendwo hin SSH'en und keine Ahnung was.
Ja, das ist schon cool. Ja, und eben mit vernünftiger Tastatur.
Ja,
ja, genau. Also.
Genau. Ich habe ihn zugeschaut, der tippt wirklich ordentlich drauf. Also fast alle 10 Finger.
Ja, ja. Ja,
es geht.
Ja, so hört sich an.
Genau.
Ja, klingt wie alter Tastaturtraktor.
Ja.
Und ich habe anfangs natürlich Android drauf gehabt. Keine Ahnung, dafür ist es einfach denkbar ungeeignet.
Mhm.
Also
das Android Gerät fürs, jetzt.
Oder also das Android für ja,
beide Richtungen.
Genau. Obwohl, es ist ein vollwertiges Telefon. Ja.
Ja.
Wenn es halt zugeklappt ist, sieht man halt nicht, wer anruft.
Ja. Ja. Ich meine, das, was ich halt echt brutal finde, ist die Aspect Ratio vom Display, weil das ist 2:1, nehme ich an.
Fast, ja.
Ja, ich glaube sogar ziemlich ganz genau 2:1. Und das ist halt gerade bei Webseiten, nämlich im Querformat,
schwierig.
Schwierig bis nicht brauchbar auf der Displaygröße. Also ich würde jetzt gern rauszoomen, ganz, ganz viel.
Aber es ist ein Touchscreen, gell? Hast du das mitbekommen?
Ja, schon, aber das... Ich habe mich gerade vorher wirklich gefragt, ob es einer ist, weil er nicht reagiert hat.
Dabei hast du schon geswiped, ja.
Aber irgendwie, ich schaffe es nicht, da raus zu zoomen.
Ja, keine Ahnung. Ja.
Also verarbeitungstechnisch ist das Ding echt fein.
Ja, definitiv. Definitiv.
Und es ist auch... Doch nicht wirklich brutal schwer oder so.
Ja.
Naja, aber es ist,
ich sag mal, so für Urlaub, um irgendwo einmal geschwind einen Server zu administrieren,
geht das.
Komplett dafür geeignet.
Ja. Denk dir nachher den Satz nochmal durch.
Ach so, na, wenn ich auf Urlaub bin, werde ich keine Server administrieren. Ja, danke, Uli. Genau.
Hoffnung ist was Schönes, ja. Ein tolles Konzept.
Was kostet das Ding?
Viel zu viel.
Okay. Gefühlt?
600 Pfund.
Das ist aber nicht so arg.
Naja, also was?
Ja, aber wenn du bedenkst, was heute irgendein Flagship-Smartphone kostet, ist das...
Schenkt.
Das kriegt beim Hofer sowas.
Ja, okay, so habe ich noch
gedacht. Kauft der iPhone oder irgendein Galaxy oder irgendwas in die Richtung, die unterm 1000er Spitzen immer.
Ne? Ja. Was also die iPhones, zwei Generationen, so quasi vor der aktuellen, die kriegst du um die Kohle.
Ja, das stimmt schon.
Die Top-Modelle, ja.
Aber es ist halt als Smartphone so nicht einsetzbar, weil du musst das eigentlich immer aufklappen. Mhm. Ich meine, du kannst zwar damit telefonieren, unter Android auch so, das Ding hat auf jeder Seite jeweils ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Mhm. Das ist wurscht, wie du es hältst, schalte halt jeweils das oder okay. das ein und aus. Und das Selfish OS leider noch nicht.
Ah, okay. Ja, witzig ist es wahrscheinlich wirklich, wenn du eben Support-Tätigkeit hast, du telefonierst mit dem Ding und parallel arbeitest du irgendwo auf einer Bash.
Das ja, schon, unmöglich. Ja.
Steht halt vor dir als Laptop. Ne? Geht so Videokonferenzen und so weiter schon es probiert?
Es hat eine Kamera.
Okay.
Aber halt nur eine Selfie-Kamera. Mhm.
Naja, reicht ja.
Das heißt im aufgeklappten.
Genau, im aufgeklappten ja. Zustand.
Also so wie die Notebook-Kameras in Wirklichkeit wahrscheinlich oben an der Bildschirm-Dingsbums angebracht.
Oder? Ja, irgendwie so. Ich weiß jetzt gar nicht, wo genau, aber ja. Und ich habe schon Tastatur, Maus und Monitor drangehängt. Also
wirklich? Man
kann, also ich hatte ein Debian drauf.
Und bis zu welcher Auflösung kannst du das Ding fahren? Was packt die Grafikkarte dann?
Das habe ich eigentlich nicht ausprobiert, keine
das
Ahnung.
Das würde mich sehr interessieren.
Also Debian war auf dem Touchscreen fast unbedienbar.
Das denke ich mir.
Weil nein, einfach, wenn du einen Monitor dranhängst.
Dann ja. geht's.
Monitor ja, aber Maus. Geht der dann bis 2560 oder irgendwas?
Ach so, das glaube ich nicht.
Okay.
Das glaube ich nicht.
Naja, unterschätzt nicht. Ich meine, die Handys, die müssen, das sind echte Pixel-Pusher-Könige.
Ich glaube, es liegt aber auch an dem Problem, dass ich so einen Monitor nicht mal hätte.
Ein 27 Zöller.
Hab ich.
Normal. Oh Gott.
Bei mir ist bei 1600 mal 1200 Schluss.
Lüg's doch.
Ja, okay, 1920 mal 1200.
Ja, sag ich ja.
Oder was das ist. Ja.
Also keine 16 zu 9, sondern 16 zu 10, wie das
ja,
richtige
genau.
Menschen
machen.
Genau. 1920 mal 1200?
Ja. Das hat's gegeben.
Das gibt's nach wie vor.
19, also 16 mal 1200. Also unter 1200 Höhe greife kein Monitor an.
Ne? Ja, eh. Das ist absurd.
Naja, die meisten arbeiten auf 1080 nach wie vor.
Ja, absurd. Ja. Ja. Und haben dann aber so quasi ihr Betriebssystem noch einmal ein bisschen rangezoomt, ja. Und dann haben sie noch den Firefox mit 8 Toolbars übereinander, ja.
Und damit sind sie schon wieder für irgendwas, ne?
Ja. Ja. Naja. Ja, aber cooles Ding.
Ja. Und das Selfie-Schweiß ist echt okay.
Ja. Ja, jetzt kommen ja ganz viele solche Aufklappdinger. Habt ihr das neue Razer schon gesehen?
Achso, ja, weil mit den OLED-Displays, mit den Faltbaren. Ja,
das ist schon, puh.
Boah, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll.
Ich habe jetzt schon das Problem, dass ich unabsichtlich irgendwie von das Handy halt irgendwas touche, obwohl es nicht touchen will. Ja?
Ja, aber da ist ja das Tolle, dass das zusammengeklappt ist, das kannst du gar nicht touchen.
Wie ist das mit den Telefonen, mit Foldable Display? Telefonie mit aufgeklapptem Display oder mit geschlossenem Display?
Ja, aber das ist ja
naja,
umgeklappt, oder?
Es gibt ja mittlerweile alle. Also zum Beispiel von Samsung, dieses Galaxy Fold, das jetzt in der zweiten Iteration tatsächlich auf den Markt kommt. Da klappst du so quasi, das klappst du auf, so wie Communicator aufklappen. Da klappst du ein Display auf und hast ein großes Display.
Aber kann ich das?
Hast im zugeklappten Zustand auch ein Display außen.
Okay.
Ein schmales, ja, wo du alles machen kannst. Dann gibt es von Huawei, gibt es das, wie heißt das? Ja, auch irgendwas mit Fold wahrscheinlich. Das klappst du so quasi nach außen um. Also wenn du es zusammenklappst, hast du so quasi auf beiden Außenseiten ein Display.
Ja.
Die du wahrscheinlich auch beide bedienen kannst, wenn es zusammenklappt ist. Und das Razer, das klappst du so zusammen wie das alte Razer. Also quasi von oben nach unten klappt sich das zusammen.
Ah, okay. Hm.
Und die haben was wirklich Raffiniertes gemacht, weil die haben ja das Problem, wenn sie das so ganz flach zusammenklappen, dann würdest du das Display quasi zusammenknicken so richtig. Mhm. Ja. und beim Zusammenklappen verschieben die das Display so quasi ein Stück runter ins Telefon rein und machen so eine richtige Schlaufe für das Display quasi.
Das, ich habe dann so wie bei einem Ringkalender so einen Ring oder was?
Ja, so in der Art, ja. Also das macht wirklich so eine schöne Schlaufe.
Okay.
Bin gespannt. Das, was mich am meisten interessiert bei diesen Dingen, ist, ob sich die nicht wirklich beschissen anfühlen, weil das sind ja keine Glasdisplays mehr, sondern Kunststoffdisplays.
Okay.
Mhm. Ja, und gut. Da weiß ich nicht. Also so dieses kalte Glasgefühl, das hast du halt nicht mehr. Ja. Das ist, also wenn du dir vorstellen willst, wie sich das anfühlt, einfach.
Hast du sowas schon mal in der Hand
gehabt? Nein, eben nicht.
Okay.
Aber ich glaube, es ist eher so Bankomatkarte mal in die Hand nehmen und so tun, als ob es ein Display wäre. Das ist irgendwie komisch. Fühlt sich falsch an.
Ja.
Aber ja.
Ja, wie auch immer. Ja, ich werde mir das Selfie-Scheiß jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Auf dem Gemini gibt es ein bisschen ein Problem, weil du immer noch ein Android installieren musst. Du hast zwar die Möglichkeit, das Selfie-OS selber zu, also nur das Selfie-OS zu installieren, nur dann funktioniert die SIM-Karte nicht mehr. Also du kannst nicht mehr telefonieren.
Weil Android anscheinend irgendwie das freischaltet erst.
Ja, das checkt erst.
Ist das bei Selfish generell so? Nein.
Nein,
das ist device-spezifisch.
Das ist device-spezifisch. Ja. Weil er irgendwie nicht checkt, da ist eine SIM-Karte und eine eine IMEI oder wie heißt sie, diese depperte Nummer. Und deswegen musst du zusätzlich noch ein Android installieren, das einmal kurz hochstarten
aber
und dann geht's.
Da fehlt dann wahrscheinlich einfach das
Support vom Selfish. Aber nach dem Power-Off ist es wieder weg und noch, also immer beim Hochstarten oder wie hochstarten?
Nein.
Wenn du ein
Software-Set machst. Du flashst das Ding einmal komplett mit Selfish OS und einem kleinen Android.
Mhm.
Also es gibt so ein Partitionierungstool von Pocket PC.
Mhm.
Und
ist das Pocket PC noch immer das Pocket PC? Was ist
Nein, das ist eine.
Das ist was Neues.
Vielleicht heißen es sie auch gar nicht Pocket PC.
Okay, da will ich kein Pocket PC, nur die Palms oder was das waren, ne?
Stimmt, ja.
Ja. Die, wo man dachte, da kommt nichts mehr anderes.
Planet Computers
heißen sie. Planet Computers steht ja eh drauf.
Ja, steht ja eh drauf.
Gemini, Planet Computers.
Warum sage ich immer Pocket PC? Wurscht.
Ja, PC, ist diese Abkürzung, die habe ich irgendwo schon mal gehört.
Personal Computer.
Danke.
Zum Wohlbein. Political Correct.
Political Correctness. Es hat gerade in die Faust aufs Auge gepasst. Political Correctness und dreht sich weg und
prostet und posten, ja, sowas.
Oh, weh. Genau.
Wann wir jetzt die unkorrekt wurde, ja.
Also Pocket PC.
Um das zu beantworten. Du flashst das Ding halt quasi neu, partitionierst das neu und dann startest du einmal das Android hoch und dann funktioniert.
Für immer?
Für immer.
Also das heißt, auch nach Power Off, Power On?
Ja, ja. Ja,
okay, okay.
Ja,
ja. Kann man den Akku eigentlich rausnehmen? Oder ist der fix verbaut?
Soweit habe ich es noch nicht aufgemacht, weil man kann eigentlich nur hinterm Display mit einem ganz argen Tool, das dabei ist, oder mit vier Schraubenziehern und vielen Händen, musst du da reindrücken und dann springt quasi dieses Cover hinterm Display auf und da kannst du die SD-Karte und die SIM-Karte einlegen.
Ich muss gerade an diese Autoradio Finger
ja,
denken.
Die Klammern, ja.
Diese Klammern zum Autoradio
ja,
ein- und
genau.
ausbauen, damit du es nicht fladerst, wenn du die Klammern nicht hast.
Genau.
Ja.
Ja.
Genau. Und dann irgendwann einmal
wurscht. Daraufhin haben sie alle Diebe einfach die Klammern bestellt und das auch überledigt.
Ja.
Aber ja.
Ja. So ist das.
Nicht nur die Diebe, sondern auch die seriösen Autoradio-Einbauer.
Ja, natürlich, ja.
Aber der hat den Satz, der hat den ganzen Satz sogar gegeben auf Amazon eine Zeit lang. Wo sie die anhakeln für Sony, für die Kenwood und für die ganzen Dinger. Ich habe eine Zeit lang relativ viel Autoradios eingebaut, nicht ausgebaut, wohlgemerkt. Und
ja, auf Amazon
kann man die nachschieben oder was?
Da gibt's zum Einbauen musst du ausbauen.
Ja.
Ist wahr, hast recht. Ich habe ausgebaut genauso viel wie ich eingebaut habe. So ist es dann korrekt. Ja. Vielleicht zwar mehr eingebaut.
Baut.
So ein Ruf gerettet.
Da gibt es auf Amazon übrigens ganz viele solche Kits, also so, ja. So Dietrich-Kits, also nicht die
Lockpicking-Sets und genau, diese ganze Sache. Und da gibt es ja die elektrischen Lockpickers.
Genau, ich habe mir schon überlegt, sowas zu kaufen für mich und meine Nachbarn und das irgendwo im Keller versteckt zu deponieren, falls ich irgendwer mal, falls die Tür in die Falle fällt oder so. Aber.
Ja, ja, hast du dich mit Lockpicking mal beschäftigt oder so?
Nein, noch nicht, aber ich habe mich, okay. Hab mich mit zugefallenen Türen schon beschäftigt.
Ja, das ist ein Üble.
Nach
ich heute.
Wirklich?
Ja. Ich habe dann 2,5 Stunden bei den Nachbarn verbracht und habe darauf gewartet, dass meine Frau nach Hause kommt.
Ich habe das, und sie ist einfach nur zugefallen, Schlüssel drin, oder wie?
Genau.
Ich habe das letzte Mal auch zusammengebracht und wir haben ein modernes Haus und eine moderne Türe, also keine Hochsicherheitstür. Also eine Minute.
Aber womit?
Womit? Klopfen.
Ja, das haben wir auch probiert, das ging nicht.
Also ich habe meine Tür, ich habe mir gedacht, nein, sicher nicht. Ich rufe keinen Schlüsseldienst. Ich gebe denen keinen Cent für eine zugefallene Tür.
Aber Klopfen und ist festes Klopfen.
Ja, das einfach aufklopfen, einfach aufdrücken. Ja. Also du drückst sie auf und klopfst sie hoch. Mhm. Ja, und irgendwann schnappt das Ding, also unter 2 Minuten und ich war drin. Mhm. Ja. Hat mich erschreckt.
Ich habe mein Leben zweimal einen Schlüsseldienst gerufen. Das eine Mal bei einer uralten Tür, bei so einer klassischen Altbau-Tür in Wien halt. Ne? Der ist verzweifelt an der Tür. Nach 2,5 Stunden ist die Tür aufgesprungen, weil ich ihm geholfen habe. Weil ich wusste, ob das Schloss aufgebaut ist drinnen, weil da war noch so ein extra so ein Sicherheitsschloss aus den 50er Jahren oder so irgendwas montiert. Ne? Aber früher keine Chance. Bei der anderen Türe, also so mit mehreren, da hast du immer die Schließen, so 3 Stück über die ganze Höhe und da ist drum und dran, da hast du keine Chance, da kommst nicht rein, da kannst du sie aufschneiden.
Nein, aber da war sie zugesperrt, ne?
Nein. Wenn du mehrere Schlösser über die Bänder hast,
na, wenn da 3 Dinge in die Falle fallen.
Ach so, wenn da, okay.
Da hast du die gesamte Höhe, ja. mehrere Sperren, ja. Genau, ja. Da hast du keine Chance.
Aber wenn
der Schlüsseldienst ist dann da so reinkommen, dass den Spion von außen mit einer Schraube aufgemacht hat und zum Glück ist der Schlüssel innen gesteckt. Da hat einer einfach mit einem super Gestell so reingefahren, das kannst du verwinkeln, mit Seilzügen von außen hat einfach die Türschnalle runtergekickt und die Tür war offen.
Mhm. Cool.
Das war zum Glück ein Versicherungsfall, weil sonst 250 Euro, Alter.
Ja.
Dagegen woanders hin.
Also miet ich mal eine andere Wohnung.
Ja. Ein Hotel.
Ja, stimmt.
Haben Sie reserviert? Nein, die Tür ist zu cool.
Die ganze Nacht offen. Ja, die Tiere.
Hau weh. So, wie sind wir jetzt auf das gekommen? Ist ja wurscht.
Keine Ahnung.
Lockpicken. So, wo warst du heute?
Und lustige Teile.
Ah, ja, ich war heute auf der DeepSec.
DeepSec, das ist irgend so ein Hacker-Zeug, ne?
Nein, das ist eine Security-Konferenz in Wien. Die gibt es eh immer wieder. Kennengelernt habe ich die DeepSec vor Jahren, weil es nach der DeepSec, die ist immer Donnerstag, Freitag, gibt es am Samstag dann die B-Sides Vienna. Also nicht immer, ich glaube, sie haben ein paar Jahre irgendwann mal auslassen oder was auch immer. Und war halt, glaube ich, 2 oder 3 Mal auf der B-Sides. Und wollte dann immer wieder mal zu DeepSec gehen, nur war sie mir zu teuer.
Jetzt muss man kurz erklären, was die B-Sides ist.
Na, die B-Sides ist eigentlich veranstaltet von, das weiß ich gar nicht so genau, mittlerweile immer wieder von Leuten vom C3W, also vom Computer Chaos Club Wien. Nur wie ich das erste Mal auf der B-Sides war, gab es das noch gar nicht oder nicht mehr, weil das ist ja wieder aufgenommen worden. Ja, und heuer habe ich es aber geschafft, auf die DeepSec zu gehen.
Mhm.
Und es ist eine Security-Konferenz in Wien und war dort heute zum ersten Mal und morgen gehe ich wieder hin. Das ist heute darf es nicht zu lang werden.
Ach so. Na und was sind da spannende Themen? Also für mich ist ja, was ist Security irgendwie gegeben. Ja. Mhm. Also ich bin in mehr oder weniger sicheren Netzwerken hoffentlich unterwegs. Oder ich mache mir einfach keinen Kopf. Also ich weiß, was ich im Internet anklicken darf und was nicht. Ja, das ist irgendwie in meiner DNA drinnen. Das ist keine Ahnung. virenfrei seit 1900, ich weiß es nicht. Ja. Aber was macht man da? Reden wir den ganzen Tag über Ports oder?
Entschuldigung. Nein, das sind ganz unterschiedliche Themen. Also es geht halt um, es brummt jetzt leider bei uns ein bisschen, aber das muss sein. Wirklich unterschiedlich. Also es fängt an, heuer gibt es ein paar Tracks zum Thema Mobile Security, also wirklich, das sind Handy-Provider. Ja, da geht es einfach um große Infrastrukturen. Ja. Mhm. Es geht um Software-Defined Services im Netzwerkbereich. Ja. Es geht um was auch immer. Ja. Mhm. Alles, was Security im IT-Bereich halt betrifft. Es gibt etliche Talks zum Thema Forensik für Windows, für Linux, für was auch immer. Das heißt, wie komme ich überhaupt drauf, dass was passiert ist? Ja, mhm. Solche Geschichten. Ne? Um Code-Analyse, ja, das heißt, wie kann ich Source-Code einfach mal analysieren, um zu schauen, sind da einfach Hoppelas drinnen?
Ja, so die gängigen, oder auch automatisiert wahrscheinlich auch durchschauen, genau. Ja, ob das Ding mal grundsätzlich safe ist.
Genau.
Oder irgendein Kardinalsfehler drin ist.
Also eben Sicherheit zum Thema Anwendung, Sicherheit zum Thema Hardware, Netzwerk und so weiter und so fort.
So Pentesting oder sowas
ist auch dabei. Ja, Pentesting ist auch dabei.
Da geht es nicht um Kugelschreiber, sondern um
Penetration-Tests.
Penetration-Testing.
Was ein bisschen pervers klingt, aber in Wirklichkeit einfach nur Eindringen heißt, aber klingt immer noch pervers. Ja. Eindringen halt in Netzwerke.
Also in Systeme, in
etc. Secure, etc.
etc. Genau, und heuer habe ich es halt geschafft, dorthin zu gehen.
Cool.
Und morgen nochmal.
Hast du schon irgendwie das Spannendste von heute?
Ja, definitiv. Das Spannendste von heute war für mich, es war ein Herr aus Australien da. Das ist nämlich das Interessante, es ist eine internationale Konferenz, es ist jetzt nicht sehr local. Ja. Und ich bin mir jetzt nicht einmal sicher, ob der Server ja als Server Australier ist, weil das Englisch war sehr verständlich für mich. wie auch immer. Und der ist von Telstar. Ich glaube Telstar oder Telstar? Ich glaube Telstar. Mhm. Einer der größten Mobilfunkbetreiber in Australien. Und der hat einfach vorgestellt, wie sie ihre Logs von allen möglichen Netzwerk-Traffic einfach mal einsammeln und die analysieren. Mhm. Und auf was sie analysieren und wie sie auf Sachen draufkommen, Zusammenhänge auf einmal sehen, an die ich so nicht gedacht hätte.
Ja.
Und sie machen halt Deep Packet Inspection, das heißt, sie schauen sich das TCP-Buckle zum Beispiel an, ne? Sehen die Payload zwar nicht, also sie sehen nicht, was, weil das einfach verschlüsselt ist,
genau. Ja.
Aber schon aufgrund der Geschichte, wie der Handshake passiert und was die weiteren Pakete einfach für Metadaten mitbringen, können sie sofort sagen, okay, das ist ein File-Upload, das ist ein Nmap, das ist ein was auch immer. Ne?
Mhm.
Und
daraus können sie dann Annahmen treffen.
Ja, die können darauf zurückschließen, so wie du es heute gesagt hast. Das ist jetzt ein Malware-Angriff, ne?
Genau.
Die, obwohl du sie nie reinsehen, einfach über die Metadaten, das ist schon ziemlich
geil. Das ist echt cool. Das ist echt cool.
Ja, eh. Ja.
Es geht halt über statistische Methoden mit KI.
Ja, natürlich.
Ja, genau. Also Machine Learning ist da einiges dabei, aber es geht auch darum, ich kann mich an die Zahlen nicht genau erinnern, aber die produzieren am Tag 40 Terabyte an Logdaten.
Ja, klar.
Und
kommt schon was zusammen.
Um jetzt aber eine Analyse daraus zu machen, haben sie es geschafft, das Ganze um das 100-fache einmal zu reduzieren.
Mhm.
Und daraus ziehen sie dann einfach Lehren. Ja? Dann haben sie Profile erstellt, okay, das sind Connections von extern, von intern, was auch immer. Und wissen einfach mittlerweile, ja, und haben halt Visualisierungen bis zum Umfallen. Ne?
Mhm.
Und das ist schon sehr cool. Und sind sogar so weit, dass wenn irgendwas Komisches passiert, wird automatisch auf irgendeiner Kiste ein IP-Tables-Eintrag gemacht.
Geil.
Und das ist schon cool.
Ja, das ist cool.
So, hoppala. Und das innerhalb von Sekunden, also nicht mal Sekunden. Ja. Er hat nur ein Video gezeigt, hatte vier Session-Fenster offen und hat einen Nmap-Scan gestartet auf ein Target. Du hast dann zwei Ebenen gesehen. Das eine ist das Logging, das andere ist, glaube ich, das Machine-Learning-Teil und das vierte war quasi das Target. Und hast gesehen, auf dem Target wurde sofort ein IP-Tables-Eintrag gemacht mit Drop.
Das ist echt cool. Aber erschreckend cool.
Ich mein, und das ist schon geil.
Ja. Was für mich halt ein bisschen schwierig ist an der Geschichte ist, es kommt halt, also ich habe mich auch sehr viel mit Daten beschäftigt in letzter Zeit, also mit irgendwelchen, keine Ahnung, ja, Statistiken, Daten, Zugriffsstatistiken, was auch immer, ja, und du kannst einfach, glaube ich, die meisten Daten kannst du nicht wirklich eindeutig interpretieren. Du hast immer mehrere Möglichkeiten, Daten zu interpretieren, oder?
Also, definitiv.
Er hat auch gesagt, und das ist urgefährlich, ja, weil da kann
absolut, das war auch ein Thema. Mhm. Also irgendwelche False Positives hatten sie halt ganz viele.
Ja, ja, klar.
Aber sie haben halt eine eigene Truppe, die sich nur damit beschäftigt.
Ja, musst du auch.
Und
mit den False Positives, oder?
Nein, einfach um einfach zu schauen, ist das jetzt ein Schatz, der eh unwichtig ist, oder ist da wirklich was passiert? Mhm. Eben mit False Positives, was auch immer. Und
aber im Extremfall lieber 10 False Positives als an wirklich der
Durchschnitt. Naja, wenn du Mobilfunkbetreiber bist und das geht auf einmal
ein Sektor geht flöten, der hat, keine Ahnung, 15.000 Benutzer hat, ist es immer noch billiger, als wenn da dein ganzes Netz wirklich liegt.
Ja, ja.
Also und, das ist immer da muss man natürlich abwägen. Ja.
Und die Geschichte ist ja die, Mobilfunkbetreiber heißt dann nicht nur Leute telefonieren, sondern da gibt es halt ganz viele
Infrastruktur.
IoT-Geschichten, Machine-to-Machine-Geschichten. Ja. Also eine Photovoltaikanlage schickt halt pausenlos irgendwelche Daten, was sie gerade tut.
Ja. Ja.
Miss Haas.
Schön.
Und das ist schon cool.
Irgendwann machen die das. Irgendwann sind die so schlau, ja, dass die das machen.
Erst, Alter!
Ich hab gesagt, mir ist Haas.
Und das Interessante ist, die verwenden eben viel proprietäres Geschichtel, was sie halt eingekauft haben, aber eben halt auch Open Source, also wie Elasticsearch und Kibana. Lustigerweise benutzen sie auch noch eine Datenbank namens ArangoDB. Mhm. Und die muss ich mir nur anschauen. Das hat mir echt.
Was war das?
Nach Elastic? Macht das MapReduce oder was?
Nein, da haben sie die Profile gespeichert. ArangoDB. Also sie erstellen Profile.
Ja.
Und
quasi auf der hat sie eben sozusagen
bewerten. Jede Connection fällt in ein Profil rein. Mhm. Ich muss mir die Slides nochmal runterladen dann. Es war ja, in 15 Minuten bekommst du so ein Thema einfach schlecht unter.
Ja.
Aber ich muss mir das echt nochmal anschauen, warum ArangoDB.
Was war das andere, das du gesagt hast nach Elastic?
ArangoDB.
Kibana.
Kibana. Was ist Kibana? Ist quasi die Visualisierungsoberfläche für Elasticsearch.
Ah ja. Okay. Also hübsche Diagramme.
Ja. Mhm.
Ganz also konkret, du brauchst nicht Elasticsearch, du kannst alles verwenden als Basis, als Datenbasis für Kibana. Aber du brauchst in Wirklichkeit eine Datenbank oder irgendwas, halt eine Masse an Daten.
Es ist eine Weboberfläche und dann kannst du halt
super
Function da halt so Time Series rein und das refresht die ganze Zeit und kannst eben Dashboards zusammenbauen und keine Ahnung was.
Und das ist egal, was du nimmst, du könntest jetzt Börsendaten rein importieren oder eben Logs oder akkumulierte irgendeine Daten, egal, Sensordaten, irgendwas. Kannst du alles hübsch darstellen lassen. Wirklich sehr hübsch. Ja. Also
cool.
Auf Angular Basis.
No.
Die können's. Ja, also das war für mich heute das Highlight, muss ich sagen. Es war ein cooler Vortrag. Und auf morgen bin ich auch schon gespannt, da habe ich quasi schon den ganzen Tag angekreuzt, wo ich hingehen werde. Mhm. Aber es ist immer schwierig, was sind die Titel von diesen Talks?
Ja, du weißt nicht, was wirklich dahinter steckt. Ja.
Ist es Clickbait oder nicht?
Ja. Ja, so wie das, was du gesagt hast mit dem ja, BGP. Ja.
Der Vortrag war schon okay, ja. Aber in Wahrheit hätte er heißen müssen PGP for Beginners. Ja. Mhm. Aber geheißen hat er PGP is not Signal, weil das ist genauso wie Birnen mit Äpfeln zu vergleichen.
Das könnte ein ziemlich interessanter Deep Dive sein, ne?
Ja, könnte. Was aber leider nicht. Signal ist quasi nicht vorkommen. Ne? Ja. Außer im Titel.
Ja. Oh je.
Ich meine, der Talk war schon okay, keine Frage. Ja, alles gut. Aber ich glaube, man könnte das auch ein bisschen anders benennen, um einfach, ja.
Ja.
Ja, und auf der anderen Seite, wenn man überlegt, dass doch ein Ticket für die DeepSec nicht gerade unbedingt das günstigste ist,
also das dann erwarten wir zumindest. Das kostet 700er für die zwei Tage und das Last-Minute-Ticket kostet 945.
Und da würde ich mir auch erwarten, dass die Talks zumindest entsprechend angekündigt werden, also eben nicht Clickbait-Typing. Ne?
Ja, also ja, das
ist halt ja die Firma, ne?
So, an die Selbstständigen und keiner da.
Gut. Ja, da zahlt es auch die Firma.
Ja, da zahlt es auch die Firma.
Halt die eigene, ne?
Ja.
Ja. Na, wie auch immer. Nein, ich bin schon sehr gespannt. Ich wollte seit Jahren da mal hingehen und heuer habe ich es halt geschafft. Ja,
cool.
Ja. Jo. Ja, ich muss schauen, was ich noch habe, gell? Ich habe Zwei-Faktor-Authentifizierung eingebaut.
Ah, Pad. Endlich.
Weil wir letztens schon drüber gesprochen haben.
Ja, über so Netbanking.
Genau.
Und den zweiten Faktor, das Handy.
What? Ich muss ja eine lustige Geschichte erzählen bezüglich Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mhm. Und zwar die Firma BeLive. Kreditkartenfirma in Österreich, macht das alles super toll und so weiter. Und da gibt es also ein tolles Verfahren, das eh total für die Fisch ist, wenn man es genau nimmt. 3D Secure. 3D in meinen Arsch. Ja. Das Perverse ist, okay, ich habe eine Kreditkarte. Ja, ich will das online benutzen. Kannst du machen, aber du musst folgendes Formular ausfüllen und du kriegst per Post ein Schreiben mit einem Einmalpasswort zugesendet. Mhm. Hey, cool, passt gut, geh aufs Web, auf die Webkonsole von BeLive, mach das alles hübsch mit einer Registrierung, alles drum und dran, passt, bin drin, kann alles machen. Aber Moment, 3D Secure ist jetzt noch nicht dabei, da muss ich mich separat registrieren. Das kann ich aber erst, nachdem ich mich registriert habe auf der Webplattform. Mhm. Weil sonst gibt es nur Mobile 10 und eins habe ich ausgelassen, Security Check. Da gibt es noch eine eigene App, Security Check App, die dieses Mobile 10 System aushebelt und nicht aushebelt, sondern obsolet macht und du kannst dann mit Fingerabdruck oder irgendwas bestätigen. Mhm. Gut, also ich habe mich gerade registriert und will das 3D Secure auch haben. Das auch nur mit Mobile 10 geht oder Security Check App, egal. Wenn Sie das wollen, müssen Sie ein Einmalpasswort anfordern. Das heißt, ich besorge mir Einmalpasswort, damit ich mein Einmalpasswort anfordern kann. Mhm. Ich gratuliere der Firma BeLive. Wirklich, ich gratuliere. Also ich glaube, abgesehen davon sind die sowas von irgendwie sehr komisch unterwegs. Es gibt jetzt bei praktisch allen diesen Security-Apps immer diese Routing oder Jailbreak-Erkennung. Die ist aber auch nicht sauber ausgeführt, weil prinzipiell ist jedes Fairphone, das du kaufst, ist geroutet. Das wird nicht angenommen. Sie können das nicht machen. Das kommst du natürlich erst dann drauf, wenn du deine zwei Einmalpassworte bereits angefordert hast, die jeweils mit Postweg oder sowas circa 5 Tage brauchen oder sowas. Nach 10 Tagen kommst du drauf, der Handy ist nicht geeignet dafür. Ein Anruf bei der Hotline, ja, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Die aber Wahrheit? Die Wahrheit ist, die App ist so jung und wir kennen uns da. Ist das die offizielle Meinung? Nein, aber die ist ja wirklich sehr frisch und ich gebe gern Ihre Feedback an die Entwicklungsabteilung.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das bei mir so mühsam war und berichtige mich, aber dieses 3D-Secure-Ding ist ja nur ein Passwort, ne?
Ja.
das ist ein zusätzliches
Passwort. Ein Passwort und ein TAN. Du hast ein Passwort und kriegst dann ein TAN.
Echt?
Du, ja, du brauchst, echt? Ja, klar, wenn du, also du steigst ein, wenn du eine Bezahlung tätigen willst, ja, gibst deine ganzen Kreditkartendaten und so weiter. Ja. Und dann klickst du auf Weiter und dann steht drüben dein Mobile TAN und dein 3D Secure Passwort.
Das kenne ich nicht.
Das oder wenn du diese My Security, das ist seit September Pflicht, Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Ah, vielleicht deswegen. Seit September habe ich mit der Kreditkarte wahrscheinlich noch nichts
gekauft. Ja, aber warum brauche ich das bei PayPal nicht?
Ja, eben. Das wundert mich auch, weil mit PayPal habe ich schon gekauft.
Und ich auch. Und da war es komplett wurscht, weil die haben meine Kreditkartennummer und Ausmaß.
Ja. Also ja, für mich ist das bei Amazon ist das, kannst du das gleiche,
ja, eben,
noch nie,
ja,
nachgefragt.
Ja.
Bei 3D, das 3D-Secure-Ding ist für mich einfach so quasi, ich gebe nicht nur meine Kreditkartennummer an, dann drehe ich es um und gebe die Prüfcode an, sondern eben auch ein Passwort, das nicht auf die Kreditkarte aufgedruckt ist.
Genau. So ist es, ja.
Ja, das ist für mich 3D-Secure. Überlegt sich
zu was jetzt
mal, ist das so
bestimmt. 3D, ja.
3D-Secure.
Aber du bekommst jetzt einen TAN noch zugeschickt, oder wie, oder was? Oder?
Nein, du kriegst einen Einmalpass. Also momentan ist es so, 3D Secure, du kannst es, wenn du es willst, mit deinem zugeschickten TAN machen oder mit der Security Check App. Die Security Check App ist noch eine ganz eine eigene App, die zusätzlich läuft. Das ist das gleiche wie bei...
Wie beim Netbanking von der ersten.
Ne? Zum Beispiel, oder BAWAG oder Austria oder das was auch immer. Nicht. Das müssen jetzt mittlerweile alle, bieten sie es halt an, weil es halt State of the Art ist. Ja. Reichen würde das Mobile TAN, aber der Nachteil ist, du musst ja diese fünf Ziffern Buchstaben, meistens sind es eh nur drei, musst du merken und dann eintippen.
Dann beim Uli war es so, dass er einfach nur gesagt hat, ja, passt eh.
Ja, genau.
Richtig.
Ich habe von der einen App in die andere gewechselt und gesagt, ja, passt eh.
Ja, und jetzt hast du noch diese Security-Check-App, die hat nichts, die sind sozusagen getrennt von der wirklichen, keine Ahnung, wenn du jetzt am Handy die PayPal-App verwendest, oder nicht die PayPal, sondern die Live-App oder so irgendwas, ja. Es ist ein Horror. Zwei-Faktor-Authentifizierung,
Ich bin gespannt, wert, ob die das noch irgendwann gescheiter implementieren. Also, weil für mich ist es...
Vorher die ganze Zeit PayPal gesagt, nicht BeLive, oder?
Nein, du hast BeLive gesagt.
Okay, passt.
Alles gut.
War mir nicht sicher.
Für mich als durchaus technikaffinen Menschen ist es jetzt einfach wirklich unverständlicher und komplizierter geworden und ich fühle mich unsicherer bei der ganzen Geschichte.
Ja, weil es eben unverständlich ist. Dadurch, ja, bist du
es unsicher. Es ist nicht nachvollziehbar, was da und warum das ist. Ja,
ja, es ist eigenartig. In der Security-Check-App kannst du mal einen Code hinterlegen und du kannst den Fingerabdruck hinterlegen. Der gleiche Fingerabdruck, mit dem du die andere App startest. Also wenn man jemand den Finger abhockt, dann hat das Handy unter Kontrolle und fertig.
Aber was war nochmal dran so verwerflich, dass du einen so quasi...
Weil du
loggst dich ein mit Benutzername und Passwort und gibst von mir aus noch als zweiten Faktor eine so quasi irgendeine Zahl in den Code aus einer SMS
ein. Die meisten Leute wollen das nicht tippen. Merken sie es auch nicht
beim Wechsel. Nein, eigentlich das Absurde dabei ist ja, sobald das alles auf einem Device machst,
ja, ist sinnlos.
Ist es ja komplett sinnlos.
Und vor allem auch zum Beispiel so Rückmeldungen von wegen, das Device ist routed. Jeder von meinen scheiß Computern ist routed. Natürlich, ich meine, ich bin root auf meinen Rechnern.
Ja, aber da geht es ja darum, eigentlich geht es ja, der dritte Faktor sollte irgendwas sein, was mit dem Ding...
Was der dritte?
Entschuldigung.
Entschuldigung, jetzt hast du mich verwirrt.
Ja, ich sehe, ja.
Ja. Nein, du hast recht, es ist der dritte Faktor eigentlich, ja?
Naja, nein.
2,5.
Wie auch immer. Dass du halt irgendwie ein separates Device hast, ja, oder eine Smartcard oder was auch immer, und dich darüber nochmal authentifizierst in irgendeiner Art und Weise.
Ja, aber das ist ja nicht Realität. Und weißt du, was das wirklich
pervers ist? Das ist ja genau das Perverse, wenn das alles am Handy passiert und auf dem Handy schnuchelt eh schon irgendwas herum. Ja.
Und weißt du, was für mich in der Praxis beim Netbanking der große Unterschied ist zu früher? Früher habe ich die Netbanking-App aufgemacht, habe meinen Verfüger eingegeben, den haben wir mal merken müssen, ja, weil der war nicht vorausgefüllt. Und dann habe ich mein, glaube ich, 11-12-stelliges Passwort eingegeben.
Deinen PIN, genau.
Nein, mein Passwort für die Netbanking-App.
Ah, okay. Ja.
Ja. Jetzt ist es so, jetzt mache ich die App auf, der Verfüger ist vorausgefüllt. Das Passwort muss ich nicht mehr eingeben, weil da springt die zweite App an, ja, eben für den zweiten Faktor. Die sagt, gib bitte deinen vierstelligen PIN ein. Ja.
dort gebe ich einen vierstelligen, anderen App die PIN ein.
Dort gebe ich einen PIN ein, dann sagt die App, bla bla bla, das ist ein Code, okay, zur Netbanking-App wechseln, drück auf wechseln und ich bin eingeloggt. Das heißt, statt einem 12-11-stelligen Passwort, ja, habe ich jetzt nur noch einen vierstelligen PIN.
Aber zwei Apps.
Und die
gleichen
Device.
Am gleichen Device. Und da soll mir mal jemand erklären, dass das
ja, sicherer eben, ist. Das finde ich das komplett absurd.
Es ist Schwachsinn.
Weil ich habe ein Passwort durch einen PIN ersetzt. Ja.
Ich meine, dazu ist, dass ich sage, okay, ich sitze am Rechner und habe da mein Netbanking offen, ja, und kriege am Handy das. Das ist wirklich zwei Faktoren.
Ja, genau.
Weil, nicht nur Faktoren, sondern in Wirklichkeit muss zwei Faktoren ein bisschen weiterdenken und sagen, zwei Devices oder zwei Faktor, ein Device von mir ist ein Faktor, so auf die Art, ne?
Ja, nicht unbedingt, aber, ja, aber prinzipiell. Ja.
So von genau. Schulkindererklärung genau. Halt. Ne?
Mich würde echt mal die Nutzungsrate interessieren im Privatbereich, nicht im Businessbereich, von Netbanking, was die Devices betrifft. Ich glaube, da sind wir über 90%, dass das ein Telefon ist.
Ja, natürlich.
Also im privaten Bereich.
Ich kann das nicht beurteilen, weil ich mache das nicht.
Ja.
Online-Banking passiert bei mir nicht am Handy. Punkt.
Nein, ich bin da ein bisschen weniger voreingenommen in dem Fall. Ich mache das durchaus, ja. Aber wenn ich es auf einem Gerät mache, dann würde ich das ordentlich funktionierend haben, ja. Das muss ich einfach dazu sagen. Okay, mit Fingerabdruck kannst du schon recht viel sauber machen und sagen, wie gut die von den jeweiligen Devices sind, das weißt du sowieso nicht.
Ja.
Ob der das erkennt, dass mir abgehackter Finger daran gedrückt wird oder ob Silikonabguss mit irgendeinem komischen, weiß nicht, mit einem Fleisch bestrichen oder mit Blut bestrichen, das ausreicht, keine Ahnung. Ja. Es ist auf jeden Fall, aber noch schlimmer finde ich dann einfach so wirklich, einen Code eingeben, 5 Tage warten. Zweiten Code eingeben, 5 Tage warten.
Aber schon, klar.
Mit wenigen Schritten sind sie bei ihrem Ziel. Sagt die Support-Hotline, die ich angerufen habe, auf das hin. Ja. So. 10 Minuten wartet. Und dann die Meldung so, ja, unsere Technik ist noch nicht so weit. Das klingt aber nicht vertrauenswürdig. Na, also, sicher ist es schon.
Genau,
aber sofort halt noch zu weit. Ja. Nicht so weit, aber sicher.
Ja, ich finde das alles pervers.
Ja, ich auch ein bisschen.
Drückst nur noch drauf auf die App.
Ich meine, die Haftung von den Banken ist relativ hoch jetzt mittlerweile. Das hat sich ja doch geändert in den letzten Jahren gesetzlich zum Glück. Also sprich für Fehlüberweisungen oder illegal vorgenommene Sachen und so weiter. Und da sind sie schon an die Kandare genommen worden. Und das ist ja schwer in Ordnung. Aber,
ja, aber jetzt
mit so dilettantischen Versuchen da irgendwie mit...
Das ist eben genau die Geschichte.
Wie sagen wir es, perverted obfuscation oder so irgendwas, ist es das wirklich die Lösung?
Die Frage ist, ob sie nicht die Verantwortung an dich abgeben, indem du einfach sagst, ich druck einfach okay, weil es passt eh.
Mitunter, siehst du, da müssten wir mal die AGB nochmal nachstudieren.
Ja, wahrscheinlich.
Nein.
Wie auch immer, das Pad.
Ja, Entschuldigung. Das Pad hat jetzt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Ja, wenn du willst, kannst du es aktivieren.
Die Wii funktioniert.
Na, du kriegst du auch einen Einmal-Zugangscode per Post zugeschickt.
Nein.
Schickst du eine Postkarte.
Du kriegst eine Post-it auf dem Monitor.
2XCV. Bussi. Genau. Muss ich jetzt Bussi eingeben oder 2XCV?
Wurscht. Aber ohne Anführungszeichen.
Ich habe 3 Faktoren. Muss Bussi eingeben.
Nein, du kannst es in deinem Account von meinem Pad aktivieren.
Ja.
Dann bekommst du Recovery Codes, ich glaube 8 Stück.
Oh, so Tanz oder wie?
Ja.
Okay.
Mhm. Und dann musst du gleich einmal mit Google Authentificator oder dann gibt es noch...
Es gibt andere UAuth-Geschichten, ja, irgendwas in die Richtung musst nehmen.
Genau.
Ja.
Also das typisches 2FA.
Mhm.
Also Auflie oder wie das Ding heißt, kann man auch verwenden. Dann gibst du einen QR-Code, bekommst du mit der Authenticator-App, kannst du das scannen. Dann hast du einen Listeneintrag in dieser App und dann bekommst du gleich einfach mal diesen Code. Und der ist für 30 Sekunden gültig und dann kommt der nächste.
Mhm.
Und aufgrund der Zeit weiß mein Server, ob das passt oder nicht.
Mhm. Wir haben jetzt auch gerade, also wir ein bisschen unter Anführungszeichen, aber wir haben bei einer Applikation auch eine recht interessante Login-Methode, eh auch über OAuth gemacht.
Aber OAuth ist nicht 2FA.
Ja, ja.
Nein. Na, warte kurz. Aber du kannst es dafür verwenden.
Wo du einfach nur deine Mailadresse eingibst und du bekommst dann einen Einmalcode zugeschickt und loggst dich ein. Und du gibst gar nie ein Passwort an oder sonst irgendwas.
Du lässt es immer zuschicken.
Sondern du lässt es dir immer, wenn du dich auf der Plattform anmelden willst, lässt du dir das Ding zuschicken. Ja. Also und das finde ich...
OTP eigentlich dann. Ne?
Was?
One time.
Genau, ja. One-Time-Login.
Also One-Time...
Zwei-Faktor quasi. Oder einen Faktor. Naja, es ist zumindest ein zweites...
Du musst Gerät, deine E-Mail-Adresse Client, wissen.
Was. Ja.
Gut.
Also.
Ja, und Zugang drauf haben natürlich.
Ja, stimmt schon, ja.
Aber finde ich nicht unspannend, ja? Dass du da wirklich dieses ganze Kopfweh, das du jetzt eben hast bei diesen Netbanking-Dingen und so weiter, ja? Diese Komplexität, die da entsteht durch irgendwelche Sicherheitsdinge, dass du die einfach komplett rausnimmst und sagst, hey, für eine Registrierung, für einen Login, für sonst was, du brauchst nur deine E-Mail-Adresse angeben und checken können.
Und wenn euch dann irgendjemand mit E-Mail-Adressen spammt?
Ja.
Schickt ihr ganz viele E-Mails aus.
Das kann durchaus sein. Warte, ich notiere mir das.
Also.
Ja, es ist immer noch schwierig.
Natürlich, ja.
Und die endgültige Lösung hat keiner
gefunden. Aber auch das ist lösbar.
Die geht nur über verschränkte Photonen.
Natürlich kann man es limitieren, der darf innerhalb von 10 Minuten nur dreimal oder was auch immer. Aber, ja.
Aber ich finde es charmant, weil diese Hürde einfach so niedrig ist, dass du...
Ja, aber mit Graylisting auf dem Mail-Server wartet es dann irgendwie 20 Minuten, bis das Mail wirklich daherkommt. Es ist einfach echt mühsam.
Ja, Graylisting ist auch eine mühsame Scheiße. Das muss endlich einmal gesagt werden, oder?
Das ist die dümmste Funktionalität, hervorragend.
Ich finde, das ist die dümmste Idee, die jemals irgendwie...
Nein, finde ich gar nicht.
Ich weiß, das sagt mir jeder, der was mit Security und IT und Netzwerk und
Server zu tun hat. Jeder, der einen Mail-Server betreibt.
Genau, der sagt, das ist das Allerbeste. Für einen User ist es das Dümmste, was es gibt auf der ganzen Welt, was Mails betrifft. Das ist wirklich, also ich habe noch nichts Dümmeres gesehen.
Naja.
Und erklär das mal
einem Kunden. Für einen User ist das voll mühsam.
Erklär das mal einem
Kunden. Da bin ich nicht ganz hundertprozentig dahinter, dass es mühsam ist. Weil wenn du das, Time Rate auf 30 Sekunden runterschraubst und kein Spammer schickt innerhalb von 30 Sekunden zweimal, das habe ich noch nicht erlebt.
Nein, das Problem ist ja der Mail-Server, der zugeklickt hat, mach noch einmal.
Genau, der sagt, der probiert in 20 Minuten noch einmal. Oder einen Tag später.
Also üblicherweise, schickst du Timing nicht mit beim Grillisten?
Nein, du schickst ihm nur Fehlermeldung zurück, 400 irgendwas, weiß ich jetzt nicht.
Genau.
Ich glaube, es
muss 500er sein.
Oder 500er.
Was auch immer. Ja. Aber du sagst einmal, du lehnst einmal grundsätzlich ab.
Du lehnst einmal ab, aber sagst ihm, er darf eh noch einmal. Aufgrund der Nummer, entweder irgendein 400 oder 500, ich weiß es nicht auswendig, ist ja auch wurscht. Aber es kommt dann auf den Mail-Server, der das verschickt, drauf an, wann er es nochmal probiert.
Aber ich habe dort ehrlich gesagt noch nie länger als, ich habe es anfänglich auf 3 Minuten eingestellt gehabt, habe dann irgendwann auf 30 Sekunden reduziert das Ganze.
Und jetzt?
Ganz einfach, um es zu testen, was der Unterschied ist. Und der Unterschied ist das einfach, dass es halt dann nach 30 Sekunden zugestellt ist und nicht nach 3 Minuten.
Aber blöde Frage jetzt. Graylisting ist ja, also wenn ich den Begriff Graylisting kenne, ja, und weiß, was das tut, dann ist es ja durchaus schon ein recht populäres Buzzword in der Szene, sage ich jetzt mal. Dann sind doch auch die Spammer schon drauf gekommen, dass man ein Mail vielleicht zweimal versucht zuzustellen, oder?
Ja, aber so bald wie die rausschießen, ist es denen relativ wurscht. Ist denen wurscht.
Komplett wurscht.
Wirklich? Weil der schießt gleich 2 Millionen auf einmal raus oder so irgendwas.
Ja, aber ist dem ist das auch wohl, wenn der zerklumpert auch schon in der AWS, dann schickt er die 2 Millionen einfach nur mal.
Ja, aber das schafft er nicht innerhalb von 30 Sekunden zweimal. Und das andere heißt einfach Aufgabe, ich muss erst einmal ausfüllen, dann was ist da überhaupt passiert, wer hat nichts gekriegt, ist es wert, ihm noch einmal was zum Schicken? Reicht es nicht, wenn ich es ihm einmal geschickt habe, was habe ich für Accept oder Rate habe ich denn? Ja? Bei vielen Servern wird das halt wahrscheinlich so in die Richtung laufen, ja okay, passt, ich nehme es an,
ja, aber
dann hast du 1 Million Passwörter, 1 Million E-Mail-Adressen, an die zuschickst, von denen sagen 850.000 passt, danke, aber, und die 150.000 drauf geschissen.
Ja, aber noch einmal, um zur Praxis zurückzukehren, hast du das noch nie gehabt, dass du am Telefon bist mit einem Kunden oder mit einem Geschäftspartner und ihm sagst, Warte, schickt er das durch? Nein, kannst du nicht per Mail schicken, weil dann können wir uns in 20 Minuten nochmal hören. Ja.
Ich hoffe, dass das bald sogar noch extremer wird. Sie können es nicht per Mail schicken, weil ich nehme keine Attachments an.
Gut, das ist... Ja, du hast recht.
Bist du also schon ich bin da wirklich jetzt...
Du bist einen Schritt weiter und das verstehe ich und das heiße ich gut. Ja? Also diese Attachment-Herumschickerei macht mich auch wahnsinnig. Aber wenn ich jetzt kein Attachment schicke, sondern einfach irgendeine Info per Mail schicken will... Es ist furchtbar,
ja, wenn ja, der
dass du,
hast,
dass du bei einem Echtzeitmedium wie dem Internet einen künstlichen Delay für Nachrichten von 20 Minuten einbaust. Ja,
aber E-Mail ist
nicht Echtzeit.
Naja, schon. Punkt 1, es ist...
Aber nicht 20 Minuten.
Ja, aber es ist ja eh nur einmal und dann wenn merkt man, das ist eh für die nächste Woche. Wenn du zeitkritische
Kommunikation willst...
Das ist schlimm.
Heißt, wenn du zeitkritische Kommunikation willst, nimmst du einen Chatter oder irgendwas. Da gibt es Chats.
Aber in Großstädten wie New York...
Hast und da du kann man keine Attachments dranhängen. Ach, scheiße.
Oh ja, das geht auch, aber egal.
In Großstädten wie in New York hast du bei Amazon Prime schon die Möglichkeit, dir Dinge von innerhalb einer Stunde zustellen zu lassen. Also physische Pakete, Produkte. Ja. Ich meine, wie pervers ist das, wenn das Backel von Amazon schneller auf der Matte liegt, als das Mail im Postfach ist?
Das ist nicht pervers.
Doch.
Ah,
das ist unpraktisch. Das war,
das pervers ist, dass wir 2019 immer noch E-Mail verwenden.
Ja, da gebe ich dir recht. Aber trotzdem, vielleicht kannst du mir auch recht geben, dass Graylisting eine reine Erfindung von IT-Lern war. Die wenig Freund haben.
Ja, so wie
Nein. Uldi.
Aber von einem Marketingmenschen ist nicht erfunden.
Nein, das sicher nicht. Aber auch die DSGVO ist nicht von einem Marketingmenschen erfunden worden.
Ja, nein, wahrscheinlich auch nicht. Das stimmt schon. Nein, aber es ist wirklich, also in der Praxis, quasi.
Ich verstehe wirklich, was du meinst. Und das ist eine gute Frage. Und wenn, dann Grünspanne.
Also, jetzt der Aufruf da draußen, falls es irgendwo eine Graylisting-Selbsthilfegruppe gibt, sie mögen sich bei uns melden. Wir würden gerne mit euch reden.
Na, also, wenn man so eben diese ganzen Sachen betrachtet, wie stark jetzt ständig versucht wird, irgendwie in Netzwerke einzudringen mit keine Ahnung, mit irgendeiner lustigen Trojans oder irgendwas in die Richtung. Punkt 1, E-Mail ist so anders gedacht worden, als es heute benutzt wird. Ja? Jeder hat seinen HTML-Header unten drinnen stehen. In Wirklichkeit ist E-Mail beschränkt auf 80, also empfohlen auf 80 Zeilen in der Breite, dann ein Return. Und das nächste ist ein Logo, das sie mitschickt, ja, mit B64
eingebaut. Ja, das sind alles diverse Entwicklungen.
Alles auf. Ja,
ja, das der stimmt.
Macht aus, aus 8-Bit-Dingern 7-Bit-Dinger. Das heißt, das wird größer, definitiv. Ja, ne?
Natürlich.
Und was mache ich? Ich schicke mir PDF, mir super irgendwas PDF an, als Anhang in einer Mail mit. Das hat 5 Megabyte oder irgendwas. Wird danach halt 6 Megabyte groß oder schlagt es mir tot mit den Zahlen. Und was hole ich mir da einer? Ein Trojaner. Weil das ist nicht der PDF, das heißt nur mit PDF.js und alle haben auf Windows ihre verdammten Extensions ausgeschalten. Keiner sieht, dass es .js heißt, die sind nur .pdf. Doppelklick, weil das ist ja die Rechnung vom Herrn. Rechnung sowieso. Für die Firma FACC, vor ein paar Tagen gerade das Gerichtsurteil.
Ja, aber E-Mail ist halt leider, ja, oder E-Mail leider. Ist halt schon so lang da und leider so einfach zu verstehen, vermeintlich einfach zu verstehen, dass es sich da einfach durchgesetzt hat. Und ich hab das letztens wieder gehabt, die Diskussion, so quasi eine Arbeitsgruppe von, weiß ich nicht, nehmen wir mal an, 5 Leuten und die sollen gemeinsam an einem Dokument arbeiten. Ja. Ich habe irgendwie vorgeschlagen als Input von außen, nehmen wir doch irgendeinen Service, da gibt's ja gratis Services, da könnt sogar gleichzeitig tippen und seht alle euren Cursor mit einem Namen.
Immer, ja.
Und wenn's Google Documents ist.
Ja, oder Google Docs ist ja eine Ordnung.
Ja, damit haben sie angefangen. Du, eine Stunde später haben sie sich fröhlich das Word-Dokument wieder gegenseitig geschickt.
Und dann ein Update ins Google Docs reingeschickt.
Nein, das war dann erledigt.
Synchronisiert mit Google Docs.
Das ist, da wird dann das Word-Dokument durch die Gegend geschickt.
Ja,
und das ist pervers, aber ja.
Was, du
redest mir Graylisting nicht gut.
Graylisting ist, wie soll man sagen, ja, das ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Stoßstange für ein hiniges Auto. Mail ist das hinnige Auto und die Stoßstangen ist das Graylisting, ja, weil du versuchst Sachen, ich gebe da schon recht, das ist aus der Not entstandene entstandenes Tool sozusagen. Ja? Weil Blacklisten, Whitelisten, ja okay, ich kann Whitelisten, wer pflegt die Liste? Hast du in jeder Hütte irgendeinen Typen, der drinnen wirklich aufpasst, der darf man schicken, der darf man nicht, der nicht, der dir schon. Hast du nicht, hast du praktisch nirgends.
Nein, aber da hättest du
ansetzen auch kann, müssen. Administrativ
da ansetzen. Hättest du ansetzen müssen, wie es andere getan haben. Ja? Und das ist natürlich jetzt unfair, aber wenn du dir einen Maildienst anschaust wie Gmail, ja, dort gibt es de facto kein Spam-Problem.
Was?
Bei meinem Account nicht? Bei meinem Account nicht?
Ja, aber mein Gmail-Account
gibt es nicht.
Seitdem ich ihn habe, ja.
Ja, aber da gibt es einen Spam-Ordner, und ja, da sind 1000 Sachen drinnen. Ja?
15.000.
Aber, oder 15, nein, 15 Millionen. Aber in meine Inbox kommt kein Spam.
Was?
Keine Chance.
Nein, da gebe ich ihm schon recht, die sind schon recht gut drin.
Ich bekomme Anmeldungen auf Indisch von Facebook. Ja, ich möge doch bitte irgendwie meine E-Mail-Adresse bestätigen und solche Geschichten.
Das bekommst du in deine
auf Indisch durch?
Ja.
Boah, brutal. Also das Gmail ist bei mir eine Katastrophe.
Zahlst du was bei Google?
Nein.
Irgendwo? Ach so. Vielleicht ist das der Unterschied, das kann durchaus sein.
Aber du zahlst was für Google?
Ja.
Wirklich?
Entschuldigung, ja.
Was? Ah, ja. Shit.
Das tut mir leid.
Das heißt, wie war der Spruch da? Also, if you don't pay for it, you're the product, right?
Ja, ja, genau. Ja?
Scheiße, er ist das einzige Not-Product.
Ja. Na, aber ich finde das Gute an Gmail halt, dass du vermeintlich brauchst du, keine Ahnung, ein Spam-Mail kommt rein bei 10 oder bei 10.000 Usern. Ja, oder bei 1 Million User und 100 brauchen das als Spam-Reporten und es ist weg.
Ja, ja, schon klar.
Und das ist einfach ein wirklich cooler Hebel. Ja, und das hätten wir irgendwie für Mail, weiß ich nicht, implementieren prinzipiell können.
Prinzipiell ist es so, dass Greylisting-Software immer eine Black- und Whitelist mitliefert. Gell?
Ja, aber ich kann nicht die Black- und Whitelist als normaler End-User nicht füttern. Das ist mein Problem.
In Wirklichkeit wäre das dann zum Beispiel ein Anruf in der IT und sagen, du Huch, von der Agentur, mit dem wir seit 95 Jahren
zusammenarbeiten. Eben, und das ist ein Problem, das passiert nicht.
Machst du einmal die Tieren auf, ne?
Ja.
Nein. Aber das passiert weder von der Benutzerseite und proaktiv kann das keine interne IT lösen. Wie würde das machen?
Nein, aber sowas hätte man, weiß ich nicht, irgendwo in Standards reinpacken können. Ja.
Ganz
kurz. Vermutlich. Ja, in Wirklichkeit.
Ich weiß es.
Black- und Whitelisting in Greylisting-Software sowieso immer dabei.
Ganz kurz.
Aber das Reporten ist das Interessante. Ja, das quasi das crowd-gesourcete Reporten von Spam, das bei Gmail ja passiert.
Aber das Hübsche ist ja, gell? Jetzt hätte ich endlich den Hook dafür.
Ja, dann mach.
Die Boomer. Checken das nicht. Die Millennials noch weniger. Und wir verfickten Gen X-Typen müssen ihnen das erklären,
wie man
es richtig macht.
Sehr schön.
Baden nämlich.
Es gibt mehrere Ansätze, um E-Mail zu retten. Ja. Wie ein D-Kim und keine Ahnung was. SPF, ja.
Und wie das heißt gerade.
SPF und keine Ahnung. Also, und das funktioniert schon. Also ich benutze auf meinem Mail-Server RSpamD.
Ja. Hervorragende Software.
Und das funktioniert ziemlich gut.
Ist kein Greylisting.
Doch,
er hat schon. Auch Greylisting, aber wenn halt irgendein komischer, und das muss ja nicht einmal der Server sein, irgendein Rechner, eine IP-Adresse daherkommt und ein Mail an mich schicken will, da wird einmal geschaut, darf der für die Domain überhaupt? Mhm. Weil das steht dann halt im SPF drinnen oder was auch immer.
Die Basics.
Genau. Und wenn das halt nicht erfüllt ist, dann macht er zumindest einmal ein Greylisting, beziehungsweise schaut sich so die E-Mail an, ob da Schaß drinnen steht und dann gibt es halt irgendwie einen.
Gibt es doch die Spam-Bewertungen mit diesen ganzen Punktesystemen.
Mit den Scores
und so weiter.
Ja, das finde ich ja schon ein bisschen intelligenter, als jedem reinkommenden Mail den Mittelfinger
zu zeigen. Das passiert ja nicht. Das passiert
das
ja in Wirklichkeit
so de facto nicht. Greylisting
natürlich. So habe ich Greylisting auch kennengelernt.
Ja.
Aber es gibt halt mittlerweile mehrere Wege, um zu sagen,
hat sich schon stark verbessert, ja.
Also von dem her, glaube ich, ist das Problem eh. Ja.
Ja.
Aber E-Mail ist immer noch schwierig.
Ja. Ganz schwierig. Nicht umsonst haben im im privaten Bereich die Messenger so einen Siegeszug hingelegt. Nicht umsonst haben im Unternehmenbereich solche Chat-Software-Systeme wie Slack und MetaMost und was, wie sie alle heißen, Microsoft Teams, bla blub.
Ja.
Riesenerfolge gefeiert.
Ja, ja, so ist es.
Ja. Das Mail ist noch nicht tot zu kriegen. Ja.
Wird da nicht tot werden. Das wird einfach nicht passieren. Also ich unterstütze total so Leute, die Mail-Server betreiben, wo du wirklich KHTML daherkriegst. Ich will das in mein scheiß Mail-Programm KHTML sehen. Es juckt mich nicht. Ja. Weil das, was an Metainformationen, pipapo, ich brauche sowieso einen Header von meinem Mail drinnen. Und der Rest soll Text sein. Ne? Und wenn mir, ich meine, wie gesagt, ich bin ein totaler Attachment-Gegner. Das ist einfach aus mehreren Sichten einfach sowas von stupide.
Also ich habe nicht
recht. Schwierig wird es dann, wenn der
Mail-Server, der empfangende Mail-Server entscheidet, da ist ein animiertes GIF drinnen. Ich zeige dir einfach nur den ersten Frame von dem GIF als JPEG an.
Das ist auch geil. Ja.
So, und du kommst zu dem GIF gar nicht.
So. Ja, aber wer kann dir, also ein eingebettetes GIF? Ja. Ja, das kann dir ja sowieso kein Client darstellen.
Ich will sie auch gar nicht darstellen, aber es wäre wichtig gewesen, dieses GIF zu bekommen.
Ach so.
Weil du es eben vor irgendwas weiterverarbeiten sollst oder was auch immer.
Genau.
Zip
mit ich bekomme aber aber es war halt eingebettet und ich bekomme einfach nur den ersten Frame aus JPEG.
Ja, und online gestellt.
Ich habe gesagt, na du... Das ist quasi schwarz.
Ja.
Das Lustige ist, im Webmail von dem Mail-Server habe ich es gesehen.
Ja.
Das war irgendwie.
Ja, die Webmail-Clients, die lassen wesentlich mehr zu als das klassische Outlook, das installiert
wird. Genau. Ja. Genau.
Wo sie lustigerweise die Specs ja immer weiter zurückfahren, was unterstützt wird.
Wirklich?
Also ein Outlook vor 15 Jahren hat mehr HTML-Unterstützung gehabt als ein Outlook heute. Weil sie einfach durch Streichen von unterstützten Elementen einfach Security und Dinge schließen.
Ja, weil HTML-Mails einfach ein Horror sind, das braucht keiner.
Ja, auf der anderen Seite, wenn du dir heute die ganzen mobilen Devices anschaust mit ihren Mail-Clients, die unterstützen wieder extrem viel.
Findest du? Also ich benutze nur K9 unter Android, also K9 Mail unter Android. Ich mein, das Ding ist schon brav, aber...
Na, aber die großen, also eine Gmail-App, eine Outlook-App und eine Mail-App von iOS, die haben echt...
Okay.
Die unterstützen relativ viel. Mhm. Ja. Hingegen die Desktop-Apps eher sehr wenig. Mhm. Und du, also ich hab nicht schlecht gestaunt, das habe ich eh schon, glaube ich, mal erzählt, als mir jemand erklärt hat, vor, weiß ich nicht, 2 Jahren, dass das E-Mail und E-Mail-Newsletter und gestaltete E-Mails eine Renaissance erleben. Und jedes große Medienhaus schickt heute fröhlich Newsletter durch die Gegend zu unterschiedlichsten Themen.
Ich weiß.
Ja. Und ich verstehe es bis heute nicht.
Und als Teaser in K9 Mail sehe ich dann nur CSS-Geschichten.
Schön.
Weil sie es einfach nicht schaffen, zusätzlich noch eine Textvariante zu schicken. Und das ist ein Horror.
Ja.
Aber ja. So ist das halt.
Ja, aber es ist mittlerweile, also für mich ist das eine Kunstform, ein HTML-E-Mail zu gestalten.
Ja, aber das war es damals schon.
Also technisch. Na, heute ist das noch einmal heftiger.
Okay.
Ja, weil die mobilen Devices dazugekommen sind. Mhm. Also du baust nicht nur irgendwie ein HTML und
Du musst es eigentlich responsive machen.
Ja, ja. Aber das geht ja nicht.
Wirklich.
Das geht ja nicht. Du kannst ja keine Media Queries verwenden. Du
brauchst ja was.
Die ärgsten Hacks, die allerärgsten Hacks, damit du
und das Leben der Table. Ne?
Und dann entstehen noch so wirklich Side-Effects aus dem Ganzen. Ja? Zum Beispiel hast du auf einem Outlook lange Zeit, da war irgendwie der Internet Explorer 11 schon längst heraus und der 6er ist gekippt worden, weil tödliche Gefahr durch irgendwas. Und der 7er ist schon auf der Abschussliste gestanden. Dann ist der 7er abgeschossen worden. Und was hat Outlook gemacht? Hat immer noch den Renderer vom 7er installiert gehabt.
Ja.
Das heißt, du bist zwar nicht über den Browser reingekommen, aber das E-Mail-Programm. Hurra.
Mhm.
Weil der das darstellt und auch ganz brav weitergibt die Links an irgendein System oder irgendwas in die Richtung. Ich meine, HTML aus E-Mails raus. Ja.
Darf ich, da, wir haben was zum Feiern übrigens.
Was denn?
Also wir, das Internet. Martin, ich muss nur
60 Jahre Arsch.
Das Datum. Ich muss nur das Datum verifizieren. Es ist der 15. Jänner. Da wird der Edge zu Tode erklärt.
Nein.
Ja, 15. Jänner kommt der Edge Chromium.
2020.
Ja, 15. Jänner und Edge ist erledigt und IE 11 ist sowieso schon erledigt für mich. Also.
Okay.
Aber Edge ist tot. Lang lebe Edge.
Lang lebe Edge.
Chrome Edge. Ja.
Chrome Edge. Chrome Edge. Ja. Der durchaus interessant werden kann. Also, habt ihr das damals schon angeschaut?
Nein, ich habe da das noch damals gelesen, die Geschichte, was sie ausgebaut haben an Features von Google, um das Chromium wirklich verwenden zu können. Das ist ziemlich lustig.
Also, das musst du mir jetzt gleich erzählen, weil das interessiert mich sehr.
Ja, ich kann mich nur mehr fragmentarisch daran erinnern, aber ich war einfach so irgendwie bei 90 Features oder so irgendwas ausgebaut aus dem Chromium, damit es überhaupt für Edge funktioniert. Ne? Also, weil das einfach wirklich Google-spezifische Funktionen sind, die in einem Chromium ist sowieso ist nicht Chrome, ja. Chrome ist die Basis, Chromium ist die Basis. Und von dieser sozusagen Basis ausgehend haben die trotzdem noch irgendwie hunderte Features ausgebaut, die trotzdem noch immer Phone Home gemacht haben.
Na, was ich recht cool finde, also die haben wirklich einen schönen Browser draus gebaut. Also mit dem
aus
ganzen
dem Edge jetzt nicht.
Genau, aus dem Chromium Edge. Das Ganze rundherum, die UI, die Features, die du da hast. Die Menüführungen im Ding. Das ist wirklich, wirklich ein schöner Browser geworden. Natürlich, weil Chromium Engine dahinter mit allen DevTools und sonstigen Zeug. Das ist richtig cool. Mhm. Das Ding ist flott. Fühlt sich echt gut an. Nur, ich habe Rendering-Unterschiede festgestellt. Zu Chrome,
ja.
Ich glaube schon auch, dass Chromium zu Chrome schon Rendering-Unterschiede hat.
Hat's.
Aber das ist wirklich bitter. Das nämlich, also Orge-Unterschiede, auf die du nicht drauf kommst. Also nicht irgendwie, der unterstützt jetzt, das Feature-Display Contents nicht und du kannst das mit Ad-Supports abfragen. Nein, sondern der unterstützt alles genau gleich, weil es ist ja genau die gleiche Chromium-Version.
Ich schaue nur anders
du kannst
aus.
Das nicht einmal targeten, weil es ist genau das gleiche Ding, aber er rendert es anders. Ja? Und das ist ein riesen Problem. Und ich hoffe, dass das nur in irgendeiner von diesen Alpha, Beta oder sonstigen Versionen war und dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Weil wenn das passiert und du das nicht targeten kannst, du das nicht abfragen kannst und die Dinge unterschiedlich rendern, hui, dann wird es problematisch.
Naja, User Agent abfragen.
Nein. Ja. Im CSS?
Ja,
Schwierig. Dann sind wir wieder dabei, dass man im HTML-Tag den User-Agent mit JavaScript draufschreibt.
Ja, oder Server-Seite.
Als Klasse.
Ja. Das ganze Mail-Programm.
Oder Server-Seite. Ja. Damit man dann. Nein. Ja. Nein, ich bin gespannt.
Ja.
Aber das ist echt. Ja. Das könnte ein Problem sein. Und also mein Verdacht ist, ich habe das nirgends gelesen und nicht bestätigt, aber mein Verdacht ist, dass Google über Chromium noch eine Schicht drüber legt, was das Rendering betrifft.
Ach, das kann mir durchaus vorstellen.
Ja. Dass die dort einfach irgendwelche brutalen Edge-Cases, die sie nicht so schnell ins Chromium reinkriegen, dort einfach noch mit einer extra Schicht abfangen.
Mhm. Ja. Und sie sind ja mittlerweile, was, 68% haben sie oder sowas? Marktanteil?
Ja, vermutlich. Ja.
Irgend sowas. Das ist schon heftig.
Kommt hin,
schon
wenn nicht mehr.
Ja, wenn nicht mehr. Ja.
Na, da schlage ich nach wie vor gern die Bresche für Firefox, dass jetzt wirklich verwendbar ist. Weil das vor die letzten 10 Jahre war Firefox, wenn... Oh,
ja, und das ist wirklich, immer schlimmer geworden.
Lahm
eine Zeit lang.
Genau. Das funktioniert, aber jetzt ist der echt geschmeidig schnell funktioniert.
Ja.
Ganz
an die Performance von Chrome kommt dann.
Nein, die Performance ist mir dann nicht so wichtig, aber ganz so... Wohlfühl ist er noch immer nicht.
Na, ist er nicht.
Kannst du spezifizieren, warum?
Für mich ist...
Nein,
mich
kann ich ist, leider
also
nicht.
Also wirklich Gefühl, ne?
Ja.
Und ihr werdet jetzt alle laut aufschreien, aber für mich ist, wenn ich es jetzt vergleichen würde mit Betriebssystemen, ist Chrome für mich Windows und Firefox ist für mich macOS. Also jetzt vom Gefühl.
Wirklich?
Ja. Also ich habe bei macOS immer so das Problem, so, es ist nicht, da fehlt irgendwie so dieses letzte, diese letzte Millisekunde Snappiness, diese letzte Ding, wo ich sage, also das fühlt sich irgendwie ein bisschen weichquaschen an.
Ja, ich gebe dir vollkommen
recht. Ich weiß, was du meinst, aber.
Weißt du, dieses kratzige Windows-Ding, ja, das du anziehst, ja, das ist, es ist ein bisschen unangenehm.
Okay, Gen X.
Aber es ist irgendwie ein Ding, ja.
Ja.
Du sagtest nur Windows gilt.
Nein, ich weiß nicht.
Ja.
Jede Linux-Oberfläche, die ich gesehen habe, also. Mhm. Wie heißt das?
Desktop.
User Interface.
Windows Manager oder irgendwas.
Fühlt sich auch so irgendwie so, dass irgendwie
da fehlt was.
Ja. Da fehlt was. Das ist irgendwie nicht am Punkt. Mhm. Ja. Und ich finde Windows und gerade Windows 10 ist scheiße am Punkt. Aber ganz, ganz arg.
Ja.
Das sind alle anderen nicht.
Ja.
Und das ist Chrome im Web und alle anderen nicht. Firefox nicht und Safari schon gar nicht.
Ja.
Was ist das?
Wenn mir ein Mac-User sagt,
Safari?
Wenn ein Mac-User sagt, er verwendet Safari, ist es bei mir aus.
Das ist fast alles.
Man muss Problem. Ja unterscheiden, auch ganz ehrlich.
Wenn wird wofür, dieser Browser überhaupt noch gewartet?
Für wen werden die Macs gebaut? Für jemanden, der sich nicht damit beschäftigen will, was dahinter steckt. Ich meine, es sind super Kisten. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Apple echt eine gute, stabile Plattform bringt.
Du hast gerade am Mac, hast du auch viele Developer.
Ja, und natürlich hast du Developer, weil sie für wen hacheln sind? Fürs Management, der drüben, der es wirklich zusammenbringt, den Mac aufzumachen.
Es gibt schon ein paar Vorteile, wie auch immer. Aber
tell me.
Du hast eine geschissene Bash drauf und jetzt eine Z-Shell. Ja?
Mit der sich gar Schwanz auskennt.
Aber
Bash habe ich unter Windows auch.
Wenn ich es will schon, aber ist von Haus aus nicht.
Nein, von Haus aus nicht, das ist wahr.
Und
ja, klar, ich kann natürlich
ich kann halt diese ganzen
Taste leer und schreib rein.
Terminal, es ist und halt in ein Unix-Derivat, der Unterbau, und das macht halt schon den Unterschied.
Ja,
und,
das ist, ich sage ja nichts dagegen. Also,
okay, jetzt habe so, ich was los.
Vom technischen
wir waren beim Safari, ja.
Technischen finde ich die Macs genial, weil sie haben eine stabile Hardware-Plattform, sie haben ein super Betriebssystem, das wirklich effizient ist. Absolut, das unterschreibe ich da sofort.
Es ist aber das will ich,
die
schon GUI. Gegensprechen.
Warum? Also was konkret?
Ich finde, dass macOS jetzt nicht ein super Betriebssystem ist.
Für einen Laptop, für das, dass ich unterwegs bin mit dem Zeugs, super. Macht alles, was ich brauche.
Ja, aber die Oberfläche ist Windows immer noch behindert.
Ja,
das tut mir echt leid.
Sie ist reduziert, das ist ein Unterschied.
Nein. Sie ist total überladen.
Ihr seid Gen X. Okay, Gen X, sage ich jetzt noch.
Windows ist reduziert.
Nein, überhaupt
nicht. Nein, das finde ich auch nicht. Aber
ja, stimmt.
Windows,
na, seitdem sie dieses Ribbon-Ding für eine schlechte Idee empfinden, finde ich sie schon richtig.
Du kannst bei Windows noch viel zu viel eingreifen in Sachen, die du nicht können solltest, wenn du völlig ahnungslos bist. Also irgendein völlig unbedarfter Benutzer, also blöder Benutzer, blöd im konkreten Fall, Kenntnis der Software oder so irgendwas, kannst du in Windows so viel Sauerei bauen, dass es weh tut. Das gelingt da bei Mac praktisch nicht.
Ja.
Wie?
Ich muss gerade ein früher
Glaubst du, dass irgendwer draufkommt, auf der Bash irgendwas Lustiges reinzuschreiben? Über LS kommt der nicht aus. Ja.
Kannst du dich an die Zeit erinnern, wo du unter macOS 9 die Festplatte
in den Mistkübel
schieben hast können und dann den Mistkübel entleert hast und der Rechner war erledigt?
Ja, aber das ist schon lange her.
Ja, okay. Das ist schon der Windows 8. Auch sehr lustige Sachen.
Naja, sogar im 9.2.2 hat es funktioniert.
Ja, kann durchaus sein. Aber ja, genau an das habe ich nämlich auch gedacht. Aber das darf man als Beispiel nicht mehr hernehmen. Aber
ja, aber es sagt so also gewisse...
Damit ihr nicht das Apple-Fanboy da plötzlich dasteht.
Ja.
Ich hasse diese Kübeln und ich hasse dieses Zeug. Ganz, ganz, ganz unbestritten. Aber es ist, man muss es ihnen wirklich lassen, dass sie etwas geschafft haben. Und zwar einen Volkswagen unter den Computern zu schaffen. Das ist ein Ding, wo es dir einsetzt, wo du jeden Trottel durch die Gegend schicken kannst. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber das ist genau der Punkt.
Natürlich. Ja, natürlich. Und mit
das andere ist halt eher BMW, da musst du ein bisschen aufpassen, wenn du die Kurven fährst, ist ein Heckgesteuerter und dies und das. Das ist halt Windows zum Beispiel. Ne? Und
ja, stimmt. Ja, das ist ein bisschen snappier und ein bisschen. Ja,
du kannst ein bisschen cooler fahren und ein bisschen Lichthupe. Du kannst das sogar so einstellen, dass du auf Annäherung von einem Auto automatische Lichthupe gibst und so.
Nein, super. Nee.
Aber das kannst du bemerken, wenn du fährst mit deinem Volkswagen. Es dreht.
Entschuldigung. Aber wollen wir diesen Rant irgendwie, also
abbrechen, ja, abbrechen
wir ab. Wir waren bei Safari und Safari
ist scheiße.
Ja, das ist einmal fix. Das kann man sagen. Dort ist alles mies. Die Rendering Engine ist mies. Der Feature Support ist mies.
Blöde Frage.
Auf WebKit.
WebKit,
ja. Die DevTools sind ein Mist.
Ja, ja. Wie auch immer. Ja.
Ja. Das ist der neue IE11, der Safari.
Ja.
Kann es nicht oft genug sein.
Ist hoffentlich auch bald Geschichte.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Hoffen, darf man.
Das werden sie sich nicht nehmen lassen.
Das für mich ist noch immer das Tragischste am Safari, dass du unter macOS hast du die Wahl. Da kannst du sagen, ich will
unter iOS mit Safari hast du die Wahl nicht.
Unter iOS nicht.
Du kannst da, es gibt keinen Google Chrome zum Beispiel.
Doch schon, aber jeden Link, den du aus einer E-Mail oder was auch immer anklickst,
es ist viel schlimmer.
Geht in Safari.
Also du kannst nicht umstellen, so wie diese...
Du kannst keinen Default-Browser einstechen.
Es ist viel schlimmer als das.
Ja, auch die Rendering-Engine unter
das
Chrome
ist Punkt.
Das Safari.
In jedem Browser, den du installierst unter iOS, renderst du mit dem Safari. Dort ist eine Safari WebView integriert, weil iOS keine anderen Rendering Engines zulässt.
Ja.
Punkt. Und das ist wirklich, wirklich tragisch. Das heißt, du hast dort keine Browserwahl, was das Rendering und den Feature Support betrifft. Ja.
Ist nur das UI.
Genau, anders. Das UI ist anders. Ja. Und das Icon ist anders.
Ja.
Es ist in Wahrheit, ja.
Ja. Ja.
Okay, das wusste ich gar nicht. Das ist interessant.
Just Marketing.
Ja.
Ich kann dir in, weiß ich nicht, in einem halben Tag mit ein bisschen googeln, kann ich dir einen Browser unter iOS releasen. Ja. Weil du bindest die WebView ein vom Safari und schickst dort die URL hin.
Mhm.
Fertig.
Mhm. Ja. Yes.
Voll.
Ja. Ja. Naja. Ich habe noch zwei Sachen.
Mhm.
Eine Sache ist, morgen ist GovCamp.
Was ist mit dem Klebeband? Ach so.
Regierung.
Klebeband.
Regierung.
Ähnlich.
Ja. Nein, es geht um E-Government-Geschichten. Wer morgen Zeit hat, einfach hingehen.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute jetzt wirklich zuhören, aber weil übermorgen ist es wurscht. Aber ja. Die andere Geschichte.
Wo ist das?
Stummring irgendwas.
Ich bin so schlecht vorbereitet.
Das ist ein Barcamp. Ich habe heute einen neuen Begriff gelernt. Barcamp. Ich kannte
du das. Du kanntest
nicht.
Barcamp?
Nein, ich habe das nicht gekannt. Was ist ein Barcamp? Weißt du, was ist es?
Barcamp ist.
Du weißt es auch nicht.
Gib's zu. Ich bin im Jänner bei einem Barcamp. Vielleicht sollte ich mich nochmal informieren.
Ja. Also, GovCamp ist morgen Stubenring 1. Im ersten Bezirk.
Und da geht es um E-Government.
E-Government-Geschichteln und ja.
Digitale Welt frei und sicher, oder wie heißt es genau?
Genau.
Was ist das Slogan?
Motto: digitaler Raum frei und sicher. Fragezeichen.
Was in Bezug auf GAF sicher sehr interessant sein kann. Ja? Also vor allem E-Government, da Österreich doch eigentlich ziemlich eine Vorreiterrolle gehabt hat innerhalb der EU. Nämlich ab dem Schwarz-Blau 1 oder irgendwas beschlossen, die Government-Strategie des Landes oder so irgendwas, hat Österreich doch einiges gemacht. Wir haben immer noch viel zu machen.
Ja.
Aber sind schon sehr, sehr gut gestellt, finde ich. Ja. Also wirklich das.
Verwendet ihr aktiv E-Government-Applikationen, Dienste?
Ja.
Du auch? Finanz Online zum Beispiel?
Finanz Online? Ja, nicht direkt.
Verwendest du es nicht?
Das macht nur die
Der oder die FIPU. Steuerberaterin.
Ja. Also ich direkt verwende, glaube ich, gar keinen E-Government-Dienst.
Ich meine, in Wirklichkeit kennst du Sachen wie...
aber ich habe auch keine Bürgercard oder
nein,
irgendwie
so. Nein, aber Bugpickerl über Wiener.t und so Geschichten.
Eigentlich auch,
wollen noch nicht, weil am Amt.
Wirklich?
Fürs letzte Bugpickerl ist schon ein paar Jahre her.
Okay.
Wiener Linienticket mittlerweile online, aber es ist kein E-Government. Nein.
Nicht wirklich,
ja, ist nicht Government. Wirklich, ja. Ist nicht Government,
na, also aber Sozialversicherung, zum Beispiel so eine Sachen, App oder online zumindest. Es ist ja nicht Government,
nicht?
I ist ja nicht nur notwendigerweise am Handy.
Nein, bin ich noch wirklich hinten. Okay. Und da ist meine größte Hürde, ist die Authentifizierung.
Ja, weil du keine Bürgerkarte hast.
Bürgerkarte. Nein, bin ich noch nicht
durch. Am Handy, also wie heißt es?
Handysignatur.
Ja,
okay. Bin ich noch nicht durch.
Okay.
Warum nicht?
Weil das für mich kompliziert ist.
Soll ich dir was sagen? Was echt, ich habe es nämlich in der Firma einigen Leuten in letzter Zeit einfach empfohlen, das zu machen, so auf die Art. Es gibt den einen Weg. Papierl, so wie vorher erzählt von der Firma B-Live, Brief 5 Tage, ja. Da Brief 5 Tage.
Das ist für mich
aber es gibt was total
unüberwindbare
Hürde. Du gehst in das nächste Kundenzentrum der Wiener Gebietskrankenkassen mit deinem Ausweis, mit deinem Handy und sagst, ich will eine Handysignatur.
Ja.
Und du kriegst sie innerhalb von wenigen Minuten. Das dauert 5 bis 10 Minuten.
Aber wo sind diese Kundenzentren?
Da unten in einem
Rüffel. Ich habe es über die Post gemacht, muss ich sagen, damals.
Du bist zur Post gegangen,
ja, und hast gesagt,
grüße, ich hätte gerne ein Handysignal.
Ja. Ich bin Early Adopter. Ich habe das damals ganz am Anfang, wie das rauskommt,
ist, geht
ich
am Schalter,
abgeschickt in dem Moment, wo ich es gelesen habe, dass es es gibt. Ne?
Obwohl, da bekommst du dann noch einen Brief zugeschickt, glaube ich.
Ja, nein, ist mir wurscht. Wenn ich einen Brief dann kriege, ist ja alles gut. Aber das heißt, das nächste Mal, wenn ich dort den Backerl aufgebe und das nicht in den Roboter schmeiße, dann...
Genau.
Ja, aber dann kriegst du dann trotzdem den Brief erst hinterher.
Ja, das ist ja okay.
À la Minute haben willst, gehst zu einer Gebietskrankenkasse oder du schaust einfach mal auf der Seite Handysignatur. Ja. Es gibt noch andere Stellen, wo du das auch machen kannst.
Okay. Nein, aber Post bin ich. Das ist eine Location, wo ich hier und da mal bin. Ja. Cool.
Ja. Wobei das mit der WGKK nicht abhängig davon ist, ob du bei der WGKK bist.
Nein, aber dort kommen wir nicht hin.
Ich sag nur, also die liegt am Weg. Wurscht, wo du hingehst.
Nein.
Gehst hin und wieder einmal unter der Woche durch die Mahü?
Nein.
Bist dort. Bist in einer anderen Straße. Es gibt in ganz Wien 100.000 von den Hütten. Also, wie gesagt, also nicht die Empfehlung nur für dich, sondern prinzipiell für die werten Zuhörerinnen.
Nein, ich mache das bei der Post. Ich werde das hier schildern, wie das war.
Ja, bin gespannt. Ja. Aber wie gesagt, das ist extrem cool. Das ist, weil, wenn ich mir überlege, dass also, damals.
Du kannst sogar online machen über die Post.
Wirklich, das wäre mir am liebsten. Also wenn ich das Handy nicht verlassen muss, um meine Handysignatur zu kriegen,
wäre. Ich glaube, es geht sogar online.
Das Lustige ist ja, ich habe es dem Chef auch gesagt, so komm, jetzt gehen wir die paar Meter rauf und jetzt machen wir endlich diese blöde Handysignatur, weil das einfach vom Betrieb her braucht. Ne? Nein, ich mag nicht. Warum nicht? Ich mag nicht mit Leuten reden.
Ja, das ist bei mir
ein ähnliches Thema. Aber den eingeschriebenen Brief auf dem Postamt hat er trotzdem abgeholt. Mit Vorlage des Ausweises, was exakt der gleiche Schritt wäre. Nur mit dem Unterschied, dass er halt 40 Kilometer hat fahren müssen. Ne?
Ja.
Ich schaue jetzt an, wie ich das mit der Post-App hinkriege.
Wer Zeit hat, einfach hinschauen.
Mhm.
Ansonsten, genau, das... Die zweite Geschichte noch, dann bin ich eigentlich fertig. Ich meine, ich hätte noch ein paar andere Sachen, aber ID-Keller hat er beim letzten...
Man, das muss man unbedingt erzählen, das ist eine sehr geile Geschichte.
Der letzte ID-Keller.
Entschuldigung, ich kann über die Post-App einen Videochat starten.
Na?
Nee, ich mag keinen Videochat, ich mag jetzt keinen
Post-App. Ja, dann Post-App kannst du auch so
ein... was ist das
ja für? Mit dem Videochat und mit diesem Post-Authentifizierungs-Dingsbums, das ist ja ziemlich geil.
Das ist irgendwie, haben die da Tinder für Postler einbaut oder wie?
Mehr oder minder.
Okay, was ist der da?
Willst du einen einsamen Postler kennenlernen?
Okay.
Nein, das ist diskriminierend gegen Postler. Aber gut, auch die Tinder. Egal, Entschuldigung.
ID-Keller YouTube.
Ah ja.
So.
Sag mal, was haben wir da für durchschnittliche Zugriffe?
Na, durchschnittlich wenig.
Ja. Sag mal, die Sendung davor und die danach haben wir noch nicht, ne?
Ja, also die letzte Sendung, die vorletzte Sendung hat 13 Views.
Also man muss dazu sagen, wir haben nicht irgendwie ein eigenes YouTube-Programm abseits vom Podcast, sondern wir laden den Podcast auf YouTube hoch.
Genau.
So. Ja, also ohne Bild.
Nein, mit
Waveform.
Genau.
Ja, also es ist nicht irgendwie...
Nein. Wir haben da im Schnitt so, weiß ich nicht, zwischen 13 und 6 Views insgesamt.
Also könnten sie sporen quasi.
Genau.
Ist eine Archivsache sozusagen.
Aber wir haben 15 Subscribers, so ist es nicht. Ne?
Ja.
Ja. Der letzte Podcast hatte auf einmal 5400 irgendwas Views.
Also wir sind viral gegangen, ja, könnte man sagen. Wir sind viral gegangen. Also da haben wir irgendein Thema gehabt, mit dem wir viral gegangen sind.
Genau.
Aber was war das?
Genau. Zuerst dachte ich, es ist der Titel, weil wir haben es Elefantenrunde genannt. Obwohl es nach der Wahl, also ich habe es erst nach der Wahl hochgeladen, ja, weil es sehr langsam war.
Aber es war jetzt am gleichen Abend des Podcasts, war die Elefantenrunde im Fernsehen.
Das stimmt.
Ja, so. Und ist wir es haben genau konkurriert.
Genau.
Deswegen der Titel.
Deswegen der Titel, genau. Das war es aber nicht. Sondern ich habe mir dann, es gibt ein lustiges YouTube Analytics Tool, das sie zur Verfügung stellen, und bin dann drauf gekommen, wir sind in einer Playlist gelandet von einem lustigen YouTube-Kanal. Warte mal. Und der hieß, jetzt klicke ich mich da mal durch.
Das heißt, aufgrund eines Tags oder aufgrund eines Titeltings oder was war,
oder war das mal wirklich selektiert? Warte mal. Wie komme ich
das da? Da?
Zugriffsquelle, Playlist.
YouTube Analytics
rein. Genau. Und die Playlist heißt Patriot Act with Hassan Minhai.
Ah.
Ja.
Das ist interessant.
Das ist interessant, weil du hast das erwähnt und ich habe das in die Shownotes reingeschrieben.
Und die hast du in den YouTube-Comments.
Genau. Nein, nicht in die Beschreibung von dem Video halt.
Ah, nicht Comments, genau, sondern Video-Description.
Genau. Mhm. So. Und dann kann ich da irgendwie hoffentlich irgendwie, wieso kann ich da nicht drauf gehen? Genau. Und diese Playlist ist von dem YouTube-Kanal Movies Sex Channel 3.
findet sich in einer klassischen, gut kuratierten Abo-Liste eines jeden durchschnittlichen YouTube-Users.
Genau.
Naja, dann warten wir auf ein paar Millionen Hits.
Dieser YouTube-Kanal hat lustigerweise nur 72 Abonnenten.
Und einen leicht verzerrten Tennisball als Kanalbild.
Aber die Playlist hat irgendwie 65.000 Abonnenten.
Großartig.
Und da sind wir drinnen gelandet, aufgrund, weil du das erwähnt hast und ich das reingeschrieben habe. Mhm. Und die Challenge ist jetzt,
ob wir es nochmal schaffen.
Wollte ich es heute nochmal erwähnen, damit ich es nochmal in die Shownotes reinschreiben kann.
Selbstverständlich. Ja.
Ob das wieder passiert.
Also, erwähnen.
Na, haben wir ja schon.
Na, du musst das jetzt ganz konkret sagen.
Wir haben den Patriot Act von mit Hassan,
genau.
Wie Mina.
Minhai, ja. Schreibt das nur Minhai.
Ich habe gestern übrigens wieder eine gute Folge vom Patriot Act gesehen. Wirklich, also ist sehr zum Empfehlen, hat jetzt aber nichts mit
Ist es eine Netflix-Folge,
oder? Ist eine Netflix, also wird auf Netflix ausgestrahlt.
Ja.
Und gestern habe ich eine Folge gesehen zum Thema Fast Fashion. Also so quasi schnell produzierte Mode.
Okay.
Sehr sehenswert.
Okay.
Also danach kannst du nicht mehr zum H&M und Zara gehen.
Na gut. Shownotes sind gerechtfertigt. Ja.
Shownotes sind gerechtfertigt.
Absolut. Wir schauen mal, was passiert.
Ja, und der hat das einfach automatisch in die Playlist aufgenommen. Ja.
Genau.
Ich finde das ja auf Twitter so lustig, diese Bots, die, wenn du was taggst, dich retweeten.
Automatisch retweeten, ja.
Da kannst du köstliche Unterhaltungen führen. Mit automatischen Retweets.
Wien-Liebe.
Ja. Ja, das ist, ja,
genau. Ich sag so ein Bot, der ist super. Mhm.
Nein, ich finde, das ist, also, strunzblöd. Strunzblöd. Ist das so? Ja, das ist, nein, ich hasse das, weißt du, du machst dir, weil, sieh das jetzt einmal, also, so quasi als, aus der Sicht eines Konzepters oder eines Coders oder was auch immer, du denkst dir ein cooles Service aus.
Mhm.
Ja? Dann wird das irgendwie populär und viele Leute nutzen dieses Service, so wie du gedacht hast.
Mhm.
Ja? Und dann kommt irgendein Volltrottel daher, ja, und nutzt dieses Service, das super funktioniert, mit dem alle happy sind, missbräuchlich. Indem man Sachen automatisch retweetet, indem man Instagram ist ein gutes Beispiel, wo es drum gegangen ist. Ich will meinen Freunden Bilder zeigen, die ich so erlebe, so quasi Fotos aus meinem Leben, ja. Und jetzt sind dort die Unternehmen wie die ärgsten Heuschrecken unterwegs.
Ganz furchtbar.
Haben Methoden entwickelt, ja, bei Instagram ist ein schönes Beispiel. Du kannst keine Links in die Descriptions der Fotos posten. Genau. Das geht nicht. Das lassen sie nicht zu. Jetzt posten sie, also du kannst einen Link in deiner Biografie reingeben zur Webseite von dir selber, zu deiner persönlichen Webseite. Und jetzt posten sie dort Links zu Linklisten rein, die in ihren Beiträgen referenziert sind. Also stell dir das mal vor. Ja, du bist dieser Entwickler, diese Firma, die ein gutes Ding macht und irgendwer überfällt das dann mit irgendeinem Schrott.
Ja, ich habe da nicht viel Mitleid, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da nicht viel Mitleid mit dem Entwickler.
Also, ich schon, weil du überlegst dir wirklich was, du machst ein gutes Service, da steckt Herzblut drinnen und dann nutzen das
sicher Unternehmen. Sicher ist es Herzblut, aber du musst nachziehen.
Aber Unternehmen nutzen das skrupellos dann aus für irgendeinen Schaß.
Ja.
Definitiv. Das ist super wortbar geliefert, dass da einfach das beschreibt. Unternehmen skrupellos.
Ja, es ist so. Und
worum geht's?
Also Werbung. ich finde das schade für.
Ja. Es ist Spam.
Automatische Retweets sind Spam, Unternehmen in Instagram sind Spam.
Ja. Haben doch nichts zu tun, sollte ein privates Service sein. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite, wie finanziert sich ein Instagram?
Da gibt es sicher Möglichkeiten.
Ja, Drogenhandel.
Nein, da gibt es sicher Möglichkeiten, weil Instagram finanziert sich nicht über die Unternehmen, die private Accounts aufmachen dort und nichts einzahlen.
Ja, ich kenne Instagram in dem Sinn eigentlich.
Nein, das zahlst du nichts ein.
Schon klar, aber...
Doch, sie haben jetzt versucht, diese Shopping-Geschichte zu machen.
Hat man Werbung auf einem Instagram?
Massig. Natürlich hast du Werbung, okay, aber die Werbung kommt halt von Benutzern in Wahrheit. Oder kann ich
wirklich... Ja, Unternehmenswerbung, ja.
Echt, das kann man mittlerweile schon
Banner kaufen. Kaufen. Ja, okay. Klar. Banner-Videos, was auch immer.
Okay.
Ja. Okay. Ganz klassische Online-Werbung. Okay. Ja. Also das Ding finanziert sich schon, da mache ich mir keine Sorgen. Und da gibt es ja...
Dann wäre es ja kein Kick für den Entwickler zu sagen, okay, ich trau das ab mit den Linklisten.
Ja, aber das gehört halt Facebook, ne? Also...
Das ist das, was ich vorher gemeint habe, wie in Kerzen, ne? Ja, und wovon leben die, ne? Ja. Vom Sacken.
Ja, und es ist halt immer schwierig, weil wenn du so eine Entwicklung vielleicht zu spät erkennst oder zu zögerlich mit so einer Entwicklung umgehst, das ist vielleicht das große Problem. Und dann versuchst, das in den Griff zu bekommen und abzudrehen, ja, dann ist immer die Gefahr da, dass du dir einfach ins Knie schießt damit, aber ordentlich. Ja. Mhm. Und das riskiert dann natürlich der Aufsichtsrat und so weiter nicht mehr.
Ja. Ja. Da kann man sich jetzt übrigens was Neues anschauen. Jimmy Wales startet sein eigenes Social Network. WDSocial.social. Mhm. Es ist noch nicht in den Kinderschuhen.
Also noch nicht mal das, oder was?
Nein, sie kriegen wirklich viel Anmeldungen, die Leute sind schwer interessiert daran, aber es hat noch seine technischen Unzulänglichkeiten. Mhm. Es ist noch nicht fertig gebaut, es ist einfach noch nicht fertig, schlicht und ergreifend. Aber die Idee ist ziemlich geil. Die Idee dahinter ist sozusagen, dass du Content sozusagen auch editieren kannst. Mhm. Eben à la Wikipedia. Dass du eben sagen kannst, wenn zum Beispiel da irgendein Schrott wieder reinschreiben würde, so auf die Art, könntest du das überarbeiten und auch canceln, all along. Hängt von der Anzahl der User ab, die das gleichzeitig machen oder sowas. Mhm. Die Idee dahinter ist ziemlich gut. Ob das Volk dafür bereit ist, ist eine andere Frage. Ich glaube schon. Also, wenn es technisch, sagen wir so, ich gebe Ihnen grob geschätzt, halbes Jahr bis ein Jahr oder sowas, bis sie auf einen Status sind, dass wirklich viele Leute das benutzen anfangen und da sagen, okay, wow, das ist okay, das ist ein bisschen wie Facebook, wenn ich es will, ja.
Und
völlig werbefrei.
Wie lösen Sie das Problem, das Sie auf Wikipedia haben mit den Editoren und der Anzahl der Editoren? Weil auf Wikipedia hast du das Problem, dass du hast so quasi eine riesen Anzahl an Konsumenten, aber nur ganz, 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 ganz wenige Editoren, die dem gegenüberstehen.
Dass zum Beispiel die Editoren nicht so, Wikipedia ist ja, am Anfang war das ja auch relativ frei, du konntest anonym bearbeiten.
Ja, natürlich.
Ist dann
ja,
immer
ja. Am Anfang war es ausgeglichen, das ist dann auch extrem gekippt.
Ja, ja, ganz genau, weil einfach diese Edit Wars und was weiß ich, was alles passiert sind.
Noch immer dann passieren.
Immer noch passieren, ja. Wobei sie da schon ziemlich gut unterwegs sind, muss man dazu sagen, ja. Und aus dem wollen sie eben, aus diesem Wissen von Wikipedia wollen sie einfach diesen Mehrwert sozusagen generieren. Ja? Ja, weil sie wissen, ja, wie sie damit umgehen. Also ich glaube, dass man das Projekt beobachten sollte. Mhm. Ich bin natürlich auch wieder mal ausnahmsweise, nicht bei allen Sachen, aber bei dem auch Early Adopter. Ich habe mir sofort einen Account gezogen. Ich habe sogar eingezahlt, weil die Hälfte davon kriegt Wikipedia, die andere Hälfte kriegen sie für das WT Social.
Ja, darf man gespannt sein. Also vor allem die Edit-Funktion, da bin ich echt gespannt, weil ich schätze den Durchschnittsmenschen nicht als, als Editor
an.
Ein.
Schau es dir einfach mal an. Es ist, sagen wir es mal so, es ist immer noch ziemlich Hardshot. Ja? Es sind echt ein paar Sachen, wo du denkst,
wenn das Konzept gut ist.
Aber das Schöne daran ist, dass du auch so eine Sache sofort rückmelden kannst. Mhm. Und sie sind auch offen für Mitarbeiter, was weiß ich, wenn du das aller Open Source mitmachen willst, mach's. Ja. Die Wahrheit für mich ist in dem, dass es ein vernünftiges Social Network darf nicht über Werbung finanziert sein, das muss über andere Sachen finanziert werden. Und deswegen war ich ja sofort bereit, auch wirklich, also ich meine, ich habe nicht früher eingezahlt, ja, aber ich habe was eingezahlt. Ja. Und also so, das ist ein Kleinbetrag, den sie halt gern hätten und so, willst du 30, 50 oder 100 Euro zahlen? Ja, man, geht's 15er? Ja, klar, kriegst du. Ne? Ja. Egal, schick uns dein Geld, wir nehmen
ja
alles.
Ja, ne? Sowas crowdfunded hochzuziehen ist durchaus ein interessanter Ansatz, ja. Die und Frage ist halt, ob sich's über die Laufzeit dann irgendwann finanziert kann. Oder,
da bin ich mir nicht sicher, eben, dass das schwierig mit Wikipedia. Ja, da sind sie davon abhängig, dass sie irgendwoher Spenden kriegen und so weiter und so fort. Ich meine, nachdem sehr viele Leute mittlerweile Wikipedia benutzen und in Wirklichkeit sehe ich eigentlich praktisch jede Zeitung dafür Online-Zeitung dazu verpflichtet, ja, einen gewissen Obolus abzutreten, weil praktisch jeder Redakteur das benutzt. Es ist ja auch dafür gedacht, das ist ja auch okay, das passt ja auch. Ja. Aber man muss da auch fairerweise sagen, schick rüber.
Ein bisschen Wikipedia hat halt auch das Problem, so quasi, wir nehmen das Ding ja als vollständig wahr. Ja. Ja. Und somit ist jetzt von uns irgendwie nicht das Verlangen da, oder ich sehe die Notwendigkeit nicht, wenn ich jetzt nicht drüber nachdenke, sehe ich die Notwendigkeit nicht, da noch einzuzahlen, weil lasst das Klumpert einfach laufen. Ja. Haut es die Leute raus, das Ding ist fertig.
Ja.
Ja. Und das ist halt ein Problem. Und da tust du dir in der Argumentation halt brutal schwer, warum du das jetzt Kohle brauchst. Mhm. Ja. Stellen wir es ins Regal, ist eine gute Geschichte.
Ja, und das ist eben der feine Unterschied zu einem Brockhaus oder irgendwas in die Richtung, weil das eben tagtäglich aktualisiert wird und du kannst das echt lexikalisch gut verwenden.
Aber das ist eben nicht mehr so im Bewusstsein der Leute.
Das stimmt, ja.
Und die Wahrheit ist auch, die wirklich der große Teil, ja, der ist ja wirklich schon da und der wird kaum noch aktualisiert. Naja, vielleicht rede ich jetzt Schwachsinn, aber...
Boah, das müsste man sich anschauen in den Statistiken. Ich glaube, dass da...
Oder es wird auf so einem Orgen-Level aktualisiert, dass du das ja kaum...
Es hat da immer wieder so, wie sagt man dazu, so nennen wir Sprints geben, ja, wo sie dann wirklich auch tatsächlich war nicht Brockhaus dabei sogar, dass sie selbst einen ganzen Haufen von ihren Daten abgeliefert haben und gesagt haben, passt, verwurscht jetzt das. Also die tatsächliche Verlage auch gesagt haben, okay, wir sehen das ein, wir werden unsere 35-bändige, 280 Kilo schwere Dingsbums nie mehr loswerden. Ne? Das kauft nämlich keiner mehr. Ja. Aber die Daten, es wäre schade darum. Ne? Und geben das halt ab. Klar, ein News-Hütten lebt nicht davon. Ne? Und das WD Social will aber schon auch in die Richtung News gehen. Ne? So wirklich konkret. Also, dass du auch zum Beispiel News-Entries von Verlagen kriegst, also dass Verlage hereingezogen werden in die Mitarbeiter. Ja? Soll es 2 Tage, 3 Tage später sein? Das ist ja scheißegal. Es geht ihnen nicht um Tagesaktualität bei denen. Das bleibt ja sozusagen mit jeder News-Portale oder irgendwas. Aber dann schlussendlich das Archivarische kannst du in dem betreiben. Ne?
Ja.
Nein, ich glaube, das ist...
Das ist eine heftige Kurve.
Es ist ein humanistisches Projekt, also das heißt, es wird aussterben.
Ja. Vermutlich. Ja.
Scheiß Realismus, echt.
Ich möchte noch auf eins hinweisen und dann möchte ich eigentlich Schluss machen.
Mhm.
Es gab eine Sitzung im Europäischen Parlament zum Thema The Future of Internet Regulation. Und da war ein gewisser Herr Aral Balkan dabei, und der hat 20 Minuten, ich glaube, es waren 20 Minuten, ihnen einfach gesagt, was für Vollidioten sie einfach nicht alle sind. durch die Blume, teilweise nicht einmal durch die Blume, sehr emotional und sehr energisch, was ich schon okay finde. Dann hat sich einer aufgelegt, dass er so angriffig war. Und den werde ich in die Shownotes reintun, weil es einfach wichtig zu sehen, was da in dem EU-Parlament überhaupt passiert.
Mm.
Und ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Und vor allem sitzen dann da irgendwelche Leute, die irgendwie einmal Chef vom ich weiß gar nicht, Chef von der ISPA UK war und keine Ahnung was. Also eigentlich aufgrund dessen, was der dann gesagt hat, eigentlich Lobbyist. Ja. Mhm. Sehr spannend, schaut euch das an.
Okay.
Ja, ich werde das spannend posten. Ich bin da durch Zufall drauf gestoßen. Prinzipiell übertragen sie das ja eigentlich live in einer furchtbar schlechten Qualität, wo du denkst, Alter, Europa ist am Arsch.
Ich muss dazu noch was sagen, obwohl du Schluss machen
willst. Ja, sag ja. Was.
Bist du fertig mit
dem?
Ja.
Also Arad Balkan.
Nein,
unbedingt anschauen.
Ja, mit Qualität hast du mich jetzt gehuckt, weil dieses Jahr ist es soweit. Ihr kennt's, HD, Austria HD Plus.
Ja.
Das ist ein also Wahnsinn.
Ja,
also dieses, du hast Satellitenfernsehen, ja, und du kriegst über Satellitenfernsehen die deutschen privaten, ja, nur mit PAL, ja. Und was? Wenn du in HD sehen willst,
brauchst du HD aus.
Musst du zahlen.
Genau.
Ja, musst du monatlich was abdrücken dafür, weil HD ist ja
der
Shit zur Zeit.
Der Shit.
Ja.
Deswegen braucht man dann einen 4K-Fernseher.
Genau. Ja, genau. HD funktioniert.
Ne? Nein, also HD ist der Shit. Ja. So. Und bislang war das so, ja, dass die ganzen Webstreams, ja, die diese Fernsehsender übertragen haben, ja, so quasi alle auch in der gleichen PAL-Qualität halt waren. Ja. Gratis übertragen übrigens. Ja, also du kannst auf diese ganzen Seiten wie ProSieben Max oder da oder dort, wurscht, kannst hingehen und kannst dir den Stream anschauen. Mittlerweile ist es so, dass du halt über Satellit noch immer das PAL kriegst, ja, und für HD musst zahlen, ja. Online kriegst du aber schon gratis den HD-Stream.
Es lebe HBBTV.
Finde ich großartig.
Liberalität, ja. Egalität, Full HD.
Also, ich verstehe nicht, schön. Wer steht hinter HD Austria? Was ist das?
US wahrscheinlich, oder?
Keine Ahnung. Konsortium zum Geld machen, keine Ahnung.
Vermutlich OAS, oder? Nein, das ist SimpliTV.
Nein, anderes, das ist nicht der OAS.
Nein, weil TV, da ist ja ProSieben und keine Ahnung, was
ja, auch stimmt, dabei ja,
ist. Also von dem her ist es ja wurscht. Ne? Mhm. Also,
oder eigentlich nur die Deutschen.
Mhm. Ich würde nicht wissen. Da wird es halt ProSieben 7 Media irgendwas sein, vermutlich.
Mhm. Nein, aber
das lässt sich aus.
Es ist ja auch RTL. Also es ist ja,
wir sind alle dabei,
ist ja ein Zusammenschluss.
Außer die Deutschen Öffentlichen und Arte. Das ist nicht
stimmt, die empfängt man.
Die sind in HD und in besser HD, Qualität, genau, und überhaupt. Ja.
Ist ja öffentlich-rechtlich, ne?
Ja, die haben einen Auftrag, ne?
Die haben einen Auftrag, ja.
Aber ich finde das sehr lustig. Also
ja, du jetzt, hast vollkommen recht.
Es hat gewechselt, also man kann jetzt online einfach schon besser, gratis besser schauen.
Definitiv.
Pervers, ja. Weil
du sagst über SAT, das heißt, das ist eine Multistream-Geschichte bei HD Austria. Also ein Portal, das du über SAT siehst, also die DigiSAT, nehme ich an. Also
nein,
wie heißt das, DVB-T oder was?
Encrypted, HD-Sender sind also
wie ganz normales Satellitenfernsehen.
Ja.
Genau.
Du hast den normalen, also du
dann hast
den DVB-T, normalen Sender.
Nehme ich mal, Entschuldigung, DVB-S, ja,
genau.
In dem Fall, ja. DVB-S, du hast den normalen Sender, also ProSieben, bla 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 bla. Und dann hast du Encrypted, ProSieben HD.
Ah, okay.
Ja.
Und für HD Austria kaufst du einfach das Paket.
Genau, sozusagen. Da ist.
Okay,
verstehe.
Ja. Und das sind die 7-1 Media oder ist da zum Beispiel RTL? Oder?
Nein,
sind
alle dabei.
Alles dabei.
Alles dabei.
Ja. Okay. Ja,
Ist wann, also würden die jetzt irgendwie...
Also so alles ist übertrieben, weil es gibt dann irgendwelche komischen D-Marks, bla bla bla. Ja.
Strahlen die überhaupt den HD aus?
Aber irgendwas anderes, ja. Six zum Beispiel oder sowas.
Auch dabei.
Auch dabei?
Auch dabei, keine ProSieben.
Ich habe irgendwelche Sender, die, da steht dann, ich darf nicht. Aber vielleicht haben wir auch nur das kleine Paket gekauft.
Ach so, großes.
Ja,
ja. Also kann durchaus sein. Ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn sie, also ich schon, aber hätten sie letztes Jahr irgendwie eine Info rauslassen, so quasi HD for everyone, gratis und 4K kostet jetzt im...
Ja, aber wir senden schon 4K.
Netflix, by the
way, YouTube,
Amazon Prime, Disney Plus.
Hat zufällig jemand irgendwo in den letzten Wochen gesehen, die Statistik, wer noch das lineare Fernsehen schaut? Habt ihr das gesehen?
Na.
Das war ja veröffentlicht, sehr interessant. Also aufgrund der demagogischen demagogischen Daten wird das einfach so rauskommen, dass einfach, also die Pensionisten schauen es in erster Linie. Also
Gen X ist raus, würde ich meinen.
Nein, nicht ganz. Wir Gen X sind so halb, so wie immer. Ja. Wir haben den neuen Shit für die Millennials ja erfunden. Die Boomer schauen alle.
Also ich
die
bin Boomer raus.
Schauen brav alle Fernsehen.
Ich bin raus.
Fernsehen. Wo siehst du auf? OF2, der geht beim Arsch, der Depp, dem Wolf.
Zack, also ich kann verkünden, ich und auch die ganze Familie raus aus linearen Fernsehen.
Wirklich?
Zu 100%.
Ja. Okay.
Org. Es ist, ich habe, also mir geht es nicht unbedingt gut dabei. Nein, weißt du, was mich ankotzt?
Ja. Danke. Das war jetzt Sendung erst eine halbe Stunde später gekommen.
Nein, also ich find's nicht.
Keine Ahnung.
Ich find's irgendwie pervers, alles über die Internetleitung drüber zu ziehen und da wirklich. Also, ich habe letztens wieder irgendeinen blöden Artikel gelesen zum Thema, wie viel CO2 der Netflix-Stream verursacht und bla bla bla. Und ja, das ist reißerisch, aber es ist leider auch was dran. Ja. Weil der Sat-Downstream ist sicher, weiß ich nicht, günstiger oder verbraucht nicht solche Ressourcen wie
Netzwerkstruktur,
wie ich will jetzt schauen.
Ja.
In 4K und
definitiv.
HDR.
Definitiv.
Da ist ein Unterschied und das ist schon pervers irgendwie.
Und wenn der Satellit dann CO2-Output hat, dann ist es auf der Erde herzlich wurscht.
Genau, dann ist mir das wurscht. Der kann einen Dieselmotor drinnen haben mit Schummelsoftware.
Darf aber auch nicht vergessen, dass eine Rakete ihn draufgebracht hat und dass es auch was gekostet hat.
Ja, das ist so klar, dass der Footprint nicht hat. Aber das, was ja viele Menschen nicht, also die meisten Menschen glauben ja, dass Raketen mit Diesel funktionieren.
Ne?
Unter den
meistens mit Wasserstoff und Sauerstoff.
Kommen,
ne?
Die kommen sich.
Hydrogen.
Das ist ja so eine Umweltverschmutzung und wie das raucht.
Nur die Booster. Nur die Feststoffbooster. Die sind scheiße, die sind wirklich scheiße.
Ja.
Aber dann der restliche Trieb ist Wasserstoff, Sauerstoff.
Nächstes Mal müssen wir mal über das Satellitenprojekt von Musk reden.
Komplett absurd.
Ja, boah.
Nächstes Mal. Du musst morgen auf die DeepSec.
Ja.
Nächstes Mal machen wir das.
Ja.
Und wir haben gar nicht über diesen depperten Truck gesprochen. Und
den depperten Truck, der ist großartig.
Wollen auch nicht drüber sprechen.
Wir könnten jetzt schon.
Nein.
Wenn ich noch will das jetzt. Monat sind wir nicht aktuell.
Aber ich über den Fiat Multipla 2009.
Ja, okay. Aber ich habe heute zu dem... Nein, der war bei der Vorstellung.
Der Fiat Multipla ist schöner als der Truck.
Das egal. Hat er sogar geschafft.
Aber ich habe heute einen sehr schönen Tweet gesehen zum Thema
Leichenwagen.
Leninwagen, oder?
Nein. Zum Thema, scheiße, wie wird das? Ah ja, Tesla Bus, ja, also nicht Truck, sondern ein Bus und dazu ein Foto vom Sandcrawler. Von Star Wars? Der große, eckige.
Schön. Ja, als Leichenwagen fürs Lenin-Mausoleum, habe ich das schon gesehen. Sehr hervorragend, das ist wirklich super.
Nein, ja, also ich finde den Cybertruck schon ziemlich...
Cyber, Alter, wer 2019 noch Cyber sagt, der ist hängen geblieben.
Nein, eben nicht.
Doch,
eben
nicht. Irgendeine Schwammerl oder irgendwas war in den 90er.
Nein, das hat eine Renaissance.
Na, ehrlich.
Ich, das ist super.
Entschuldigung.
Und ich finde auch das Auto super.
Ja, ist ja eh alles.
Und technisch hat geil. Drei
nein, Motoren, da geht es gar nicht ums Technische. Es ist designtechnisch auch cool.
Nein!
Doch, das sind jetzt nicht meine Worte, sondern ich plapper einen YouTuber nach. Jetzt müssen wir es kurz diskutieren, ganz kurz.
Ja, es wirklich? Muss sein. Ja,
verdammt, warum habe ich das erwähnt?
SSKM.
Du hast in den USA hast du einen Truck.
Ja, das ist ein der Ford.
Ford F-150, genau. Das ist dort das Nonplusultra, angeblich. Und wenn man so ein bisschen...
Sehr ja. viel basiert auf dem.
Genau. Alles. Und wenn du dir alle Konkurrenzprodukte zum F-150 anschaust, die schauen so aus wie der F-150. Ja, weil die wollen das imitieren und wollen halt einfach irgendwie Kundschaft abgreifen.
Ja, dort schreiben ist einfach 150
an. Und wie dämlich ist es, wenn du heute als Tesla ein Auto vorstellst, das so ausschaut wie ein Ford F150 und das in 2 Jahren rausbringst, wenn Ford schon selber ihren Elektrowagen am Markt hat.
Uli, das aber warum bringen sie dann einen Tesla raus, der ausschaut wie ein BMW? Ich meine, die anderen, die Automobile, also nicht die Trucks oder Mini-Trucks oder was, wie man die nennt.
Findest du der Tesla?
Aus einem ganz bestimmten Grund. Der Truck-Käufer in den USA, dem ist so quasi der Faktor Elektromobilität und Umweltbewusstsein sowas von scheißegal.
Absolut.
Und der wird in 10 Jahren auch noch den F-150 kaufen. Ja? Das heißt, sie müssen dort ein komplett anderes Segment aufreißen. Sie müssen dort komplett querschießen, damit sie auch mal überhaupt irgendeine Chance haben. Und ich glaube, das funktioniert. Wenn sie das mit den Fenstern hinkriegen. Was auch ein Marketing-Gag
ist. Ja, die Geschichte ist, eigentlich finde ich es ja ziemlich cool.
Schon, oder?
Wirklich. Ja, eigentlich finde ich es ziemlich cool.
Eigentlich heißt Design oder Technik?
Wurscht.
Der Mut. Okay, wirklich.
Ja, alles zusammen. Okay. Ja, alles zusammen. Eigentlich finde ich es ziemlich cool. Kaufen wir immer kann. Ja.
Nein, weil du den Bedarf auch nicht hast.
Nein, wo soll ich das Graffel hinstellen?
Wo soll ich fahren, wo soll ich parken?
Ja. Passt nicht in die Einfahrt.
Ja. Schier ist er trotzdem.
Also Design doch nicht.
Ja.
Ja. Ich meine, das ist kein Design.
Das jedes würde ich nicht sagen. Jedes
schaut einfach so designmäßig besser aus.
Nein, es ist einfach komplett
anders. Es ist ein martialisches
und es ist total ungewohnt.
Ja, es ist einfach.
Im
Wahrheit haben sie versucht, wirklich viele Geschichten zu brechen.
Ja, so viele wie möglich.
Genau,
so viele, viele wie möglich. Das war der Auftrag.
Und das haben sie
gemacht. Aber es heißt nicht, dass es gut ist.
Nein, nicht.
Aber jetzt
nicht,
stell dir mal vor, wie cool dieses Auto jetzt karosserietechnisch zum Servicieren ist.
Ja klar, weil die alle sauber schnell kommen mit der Flex und
wird so geschwatzt und fertig. Raus,
ne? Und dann kommst du drauf, rein, das ist
schon schon mal drüber.
Und dann fertig. kommst drauf, hey, ist Kohleverfasser, Verbundstoff, irgendwas. Wenn du einen Schnitt reinmachst, kannst du die gesamte Karosserie austauschen.
Nein, ist es nicht, das ist
Stahlblech. Aber das Schöne dran ist, es brennt.
Stahlblech.
Das ist Stahlblech?
Ja.
Ja.
Angeblich.
Wie viele
angeblich.
Tonnen hat das Ding dann?
Das ist viel, ja.
Weil, man, wenn du mal das mit Carbonfaser oder von mir ist mit
Kampffaser
oder
irgendwas dahinter ist das gleiche Material, das sie für die Hülle vom neuen Starship verwenden.
das ist schon gut.
Oder? Das ist schon gut.
Na, also wirklich.
Ja, da musst du schon arge Sachen rein.
Ich bin schon gespannt, was das. Ich frage mich, wie schnell er brennt und wie gut er brennt. Weil die Teslas brennen ziemlich gut.
Ja. Es wird sich auch legen. Aber ich stelle mir bei solchen Dingen immer vor, wie der Pitch ausschaut für dieses Design.
Ja. Weißt du, wie viele Entsorgungsfirmen es gibt für die Teslas in Österreich?
Eine mittlerweile.
Mittlerweile?
Ja.
Und wie viel Kobalt man für Akkus braucht und Dinge, ist alles ein Wahnsinn.
Ja.
Ja. Ich habe gestern einen sehr coolen Rant gesehen zum Thema Kobalt nämlich und den Akkus. Weißt du, wie viel Kobalt verheizt wird in der Raffinierung von Treibstoff, also von Benzin und Diesel? Das ist irre. Ja,
das ist so.
Ja, weil sie, ich habe es mir nicht genau gemerkt. Früher hast du irgendwie in der Herstellung von Benzin irgendwas anderes verwendet, das sie dann irgendwie als ziemlich giftig herausgestellt hat.
Blei.
Irgendwelche Sulfate, was weiß der Teufel? Ja. Ich schicke jetzt das gerne weiter.
Das ist wahrscheinlich ein Katalysator, das was auch kostet. Sowas in die Richtung.
Also war schier, ja.
Na, ganz ehrlich, Tesla, liebe Firma. Und dieses Auto wird als erster Sieg, ich zieh es an.
Nein, das nicht. Also,
Ich lasse dir da mitfahren.
Im Großen und Ganzen finde ich es schon okay, wie das passiert ist.
Ja.
Weil es ist einfach so ein großer Schrei. Ja.
Super ist. Ja. Das braucht es.
Aber ja, wie auch immer.
Gut.
Gut.
Wir lassen das jetzt.
Tesla Multipla.
Ja, genau. Ich wünsche eine gute Nacht.
Ebenso.
Wir verabschieden uns jetzt und ich spiele das Outro und.
Gute Nacht und schöne Träume vom Fiat Multipla 2019.
Oh, jetzt haben wir alle Halbträume.